Mr. and Mrs. Watson of Hull chose a very cunning way of not being seen. When we called at their house, we found that they had gone away on 2 weeks' holiday. However, a neighbor told us where they were. And here is the neighbor who told us where they were. And here is where he lived. And this is where he was born. And now for something completely different.
So, hier muss ich glaube rein, weil sonst reagiert Spotify-Algorithmus und wir können die Folge in die Tonne reinfallen. Und es wäre schade, weil es geht nämlich um 6 Männer, die Ende 60er Jahre die Comedy-Welt auf den Kopf gestellt haben mit ihrem deutsch-schwarzen britischen Humor und sie in die Geschichte gegangen als Legende im Comedy-Serien-, Bühnen- und Filmbusiness. Und für über diese Legenden können zu reden, braucht es gleichermassen eine Legende an meiner Seite hier. Er ist nicht nur mehr Filmsünderwelt der Legende, sondern noch in der Radiowelt der Stimme, wo man niemals vergessen sollte, wenn man sie einmal gehört hat. Und die Stimme, die hat er ja schon mehrmals gehört. Wir haben über Ghostbusters geredet, über Back to the Future, über Blues Brothers. Und er hat im Adventskalender über seinen Guilty Pleasure Film geredet, im Türli Nummer 3. Und jetzt ist er wieder da. Willkommen, Marc Bachmann!
Hallo!
Oh, schau, jetzt bist du endlich in Stimmbruch gekommen.
Endlich ist es soweit.
Hallo, Bodo. Es ist mir näher. Es ist mir näher.
Ja, eigentlich musst du Hallo sagen, weil wir sind ja bei dir.
Ja. In Casa Bachmann, ja.
Casa Bachmann, ja. Schön hier, es hat viele Filmplakate über schon diskutiert Back to the Future. Und genau. Einer von meinen Lieblingsfilmen, wenn nicht sogar der Lieblingsfilm, Big Lebowski, sehe ich auch da.
Genau.
Blues Brothers, wo wir auch darüber haben geredet.
Simpsons habe ich in einem anderen Zimmer, ein grosses Plakat mit allen Simpsons-Figuren, die bis dahin bekannt gewesen sind. Ich glaube, irgendwie 300 Figuren sind drauf, also mal versucht zu zählen, aber ist aussichtslos.
Ja, gut. Ja. Es sind sehr viele Sachen, also viele Figuren da drauf. Ich habe es vorher auch probiert, schnell durchzuschauen und so, aber ich habe gewusst, wir müssen ja jetzt uns hier zusammenfinden, für über eine ganz wichtige Filmreihe zu reden. Bevor wir aber anfangen, über das zu reden, möchte ich dir zuerst noch gratulieren, lieber Marc. Du hast den Rekord. Du bist der am meisten zu Gast war bei den Filmsündern. Und ich glaube, sogar wenn man es mit den Spätsündern zusammenrechnet. Man muss sicher zeitmässig, weil wir vorhin schnell geschaut haben, wie viele Stunden, dass wir schon zusammen haben geredet. Mhm. Zurück in die Zukunft war über 2 Stunden gewesen. Blues Brothers 1,5 Stunden, Ghostbusters so 1:40. Mhm. Das macht schon über 6 Stunden, plus noch dein Adventskalender-Türchen. Und heute werden wir sicher auch ausufernd. Darum schön.
Du siehst. Ja, kein Leben.
Du bist echt ein Masochist, habe ich jetzt das Gefühl.
Das auch. Nein, es ist mir eine Freude, es ist mir näher. Ich habe mich sehr gefreut auf das heutige Thema. Ja. Und wir dürfen ein bisschen abznörden.
Ja, das freue ich mich auch sehr drauf. Es war ja ein Vorschlag, den wieder einmal du gemacht hast. Mhm. Und eigentlich sollten wir ja zu dem Thema, das wir heute machen, ein bisschen Tee trinken. Weil es wird britisch, der hat es schon im Intro gehört. Wir reden über Monty Python. Hier zu Basel, in der schönen Casa Bachmania. Das ist ja ziemlich schnell gegangen, dann, wo wir Blues Brothers haben aufgenommen. Das ist jetzt aber auch schon über ein Jahr her, wenn ich mich recht erinnere. Haben wir ja das eigentlich schon diskutiert, dass wir das machen wollen. Jetzt hat es über ein Jahr gebraucht. Aber für dich war das so wie klar gewesen, wenn wir zusammen über eine Filmreihe müssen oder dürfen reden, besser gesagt, dann ist es Monty Python.
Absolut. Kult, oder? Ja, wir können sicher noch auf das Thema sprechen, wie wir dazu gekommen sind, wie wir sie kennengelernt haben. Monty Python. Ich kann das nicht so schön aussprechen wie du mit dem TH. Monty Python.
Muss ich so Zunge füllen und
Monty Python. English for Beginners. Wäre fast wieder ein Monty Python-Sketch, oder?
Das würde ein guter Team passen. Ja, und wir haben uns entschieden, dass wir über Filmreihen reden, also alle Kinofilme, die Pythons gemacht haben, weil über die ganze Historie zu reden, gut, das machen wir sowieso auch, weil man muss irgendwie über alles ein bisschen reden. Und für die, die jetzt nicht wissen, wer die Monty Pythons sind, gibt es jetzt schnell noch einen kleinen Abriss.
Hallo, und wer bist du?
Ja, wer sind denn die Monty Python? Wie gesagt, es sind 6 Herren, 5 davon sind Engländer, der Graham Chapman, der John Cleese, der Eric Idle, Terry Jones und Michael Palin. Und ein Amerikaner, der sich zu dieser Truppe gesellt hat, der Terry Gilliam. Der Cleese, der Chapman und der Idle, die alle zusammen Rooney zu Cambridge studiert haben, der Palin und der Jones zu Oxford, die haben dort schon erste Erfahrungen gesammelt mit Sketchschreiben. Alle haben dann auch für BBC gearbeitet und John Cleese hat irgendwann vorgeschlagen, hey, wir sollten doch alle zusammen arbeiten. Und das Lustige war, obwohl sie zusammen geschafft haben, hat sich die Aufteilung beim Script geschrieben, die ist so geblieben, wie die Gruppe vorher geschrieben hat, als sie noch Rooney waren. Also Jones hat es mal so bezeichnet als die Oxford-Cambridge-Divide. Meistens der Cleese und der Chapman zusammen, der Jones und der Palin zusammen und der Eric Idle immer so ein bisschen auf Ego seine Sketche geschrieben hatte. Also hat sich das Ganze so ein bisschen aufgeteilt. Nachher ist irgendwann eben der Terry Gilliam dazugekommen, der hat sich vor allem durch seine Cut-Out-Animation ausgezeichnet, was auf Deutsch so viel heisst, die Flachfiguren-Film. Das heisst, es ist so eine Animationstechnik, wo man mit ausgeschnittenen Flachfiguren Bilder, also und Papierschablonen, die so auf einem Hintergrund bewegt und durch das dann Animationen entstehen. Der Hintergrund, der ist meistens gezeichnet und die Handlung, was die animierten Zeichnungen oder Bilder da machen, die wird durch eine Stimme begleitet. Wird so ähnlich gemacht in Stop-Motion, oder? Du tust jedes Bild einzu fotografieren sozusagen und dann die Bilder zusammen, dass es dann ein bewegtes Bild gibt. Sie haben, also jetzt kommen wir wieder zur Truppe, eine eigene Sketch-Serie bekommen bei BBC. 45 Folgen von 1969 bis 1974. Die erste Ausstrahlung ist am 5. Oktober 1969, um 11 Uhr am Abend, unter dem Titel Monty Python's Flying Circus. Und der Name, der ist erst ganz kurz vor der Sendung entstanden, bei der letzten Besprechung, die sie in der alten Wohnung von John Cleese hatten. Wie man sich vorstellen kann, wahrscheinlich mehrere skurrile Titel sind irgendwie rum gewesen. Der Cleese ist dann irgendwann plötzlich mit dem Nachnamen Python gekommen. Das hat der Eric Idle an einen Typ erinnert, den er vor Jahren in der Bates getroffen hat. Der war immer elegant angelegt gewesen. Ist in die Bates reingekommen und jedes Mal, wenn er reingekommen ist, hat er gefragt, ist der Monty schon hier gewesen? Und alle haben die Geschichte so super gefunden und den Nachnamen und Vornamen und tada, Monty Pythons Flying Circus ist entstanden, wie das Flying Circus nicht dazu ist gekommen, das weiss ich gar nicht.
Fun Fact am Rand, eine Zeit lang ist hoch im Kurs gewesen, Gwen Diblis Flying Circus. Und die Idee dahinter war, dass es offenbar irgendwie eine Frau gegeben hat in England, die so geheißen hat und sie haben sich dann gedacht, ja, zu oben durch das Programmheftchen durchschauen, oder was kommt am Fernsehen BBC2, Gwen Diblis Flying Circus. Hä, was? Das bin ja ich. Das wäre so ein Meta-Sketch gewesen. Ja. Für eine einzige Person in Großbritannien. Ist ja sensationell. Hätte sie unter Umständen sich auf den Namen festgelegt.
Ja, ist nicht so geworden, weiss man nicht genau, warum, glaubst du, gell?
Nein, ich glaube, das ist dann wahrscheinlich doch ein bisschen, auch sogar für Monty Python, ein bisschen abgespaced gewesen, ja. Die Idee.
Ja, gut. Also zu abgespaced könnte man fast meinen, gibt es bei ihnen gar nicht, weil, wir haben es gesagt, 1969 bis 1974 war die Serie Flying Circus und es hat sogar 2 Folgen auf Deutsch gegeben und die sind nicht einfach auf Deutsch synchronisiert worden, sondern sie haben es auch selber auf Deutsch eingesprochen, also neu gefilmt alles, wo sie mehr oder weniger gutes Deutsch geredet haben, aber es ist auf jeden Fall recht amüsant, wenn man die Engländer alle gehört Deutsch reden. Item, ihr außergewöhnlicher und absurd Humor, der ist dann nicht einfach nur als schwarzer britischer Humor bezeichnet worden, sondern hat sogar ein eigenes Wort, oder ist eine eigene Wortkreation daraus entstanden, man hat nämlich den Humor als Pythonesque bezeichnet. Ah, ja. Ja, genau. Und der war schon wegweisend gewesen für andere britische Komikerinnen und Komiker. Vielleicht kommen wir dort noch dazu, von wem das oder wer Pythons alles beeinflusst haben. Und was bei ihnen auch noch so ein bisschen ein Merkmal war, sie haben meistens verzichtet auf eine Schlusspointe, was ja sonst bei Sketchen so üblich war. Und vielfach ja, ist es bei Sketchen das Problem, dass die Pointe einfach halt nicht gut ist. Und dann fällt ja natürlich der ganze Sketch ins Wasser. Und das haben Pythons, oder sind Pythons elegant umgangen, indem sie einfach meistens gar keine Pointe gemacht haben. Die Erkennungsmelodie von dieser Serie, die habt ihr auch am Anfang von dieser Podcast-Folge schon gehört. Das ist der Liberty Bell von John Philip Sousa. Der Cleese, der hat schon nach 2 Jahren Gruppen verlassen, weil er eigene Projekte verfolgen und das Gefühl hatte, dass der Humor von Monty Python, Monty Python's Flying Circus vorhersehbar sei. Und auch die Egos der anderen sind dann irgendwann gross geworden, die dann alle eigene Karriere verfolgt haben und 1974 eben mal vorübergehend Schluss war mit Monty Python. Später haben sie sich dann aber wieder zusammengefunden, weil sie einen Film machen wollten. Und das ist der erste Film, den sie rausgegeben hat, ist einer gewesen, der schon gestreut wurde, währenddem das Flying Circus noch im Fernsehen ist gelaufen und ist eigentlich nur eine Zusammenstellung von bekannten Sketches aus der Serie. And Now for Something Completely Different, 1971 erschienen, oder auf Deutsch Monty Pythons Wunderbare Welt der Schwerkraft. Und hier möchte ich jetzt meinen Monolog beenden, weil für was hat die Gast, wenn jetzt hier die ganze Zeit allein um eine Schnur an? Jetzt irgendeine Etappe vergessen, außer das, was du vorhin eingeworfen hast, mit dem Namen, wo du findest, das wäre noch wichtig.
Ein anderer Name ist mir noch Sinn gekommen. Ein Name, der auch oder auf der Liste war, ist der Old Stretching Time.
Der Old Stretching Time, also der Eulenstreckzeit.
Genau, das war auch noch ein Titel für das Programm, für die Show, die sie geplant hat. Nein, ist eigentlich alles soweit dabei. Eine Ergänzung noch bei den deutschen Ausgaben. Da hat ein gewisser Alfred Biolek hat Monty Pythons nach Deutschland geholt. Also auch dort schon ist er... was soll ich sagen, ein Mann war, der für viele Innovationen gesorgt hat im deutschsprachigen Fernsehen. Ich finde, eine unterschätzte Person, der Alfred Biolek.
Vielleicht noch schnell für die, die ihn nicht kennen, was hat er sonst noch so gemacht, was man könnte kennen unter Umständen?
Ja, bei der jüngeren Generation vielleicht eher ein Mensch als Koch, Fernsehkoch, hat eine Sendung gehabt, Alfredissimo hat sie geheißen, der Kochsendung. Ja, genau, der hat immer einen Promi-Gast gekannt, der hat irgendetwas mit ihm zusammen gekocht. Er ist meistens neben dran gestanden, hat zügelt, der Promi kocht, hat einfach sich einen angetrunken, immer schön Wein reingeschüttet. Herrlich. Und so richtig Entspannungsfernsehen. Also, geht auf YouTube, kann man das schauen. Also, wenn man sich einmal möchte, so gemütlich entspannen, gibt nichts Schöneres als eine alte Folge Alfredissimo mit irgendeinem Gast. Ist eigentlich egal. Die Hauptsache ist, die Atmosphäre dort und wie er am Gügeln ist.
Das ist doch das perfekte Fernsehprogramm für einen verkaterten Sonntag. Die findet man auf YouTube und ich würde sagen, wir tun euch doch das in die Show Notes, dass ihr die Sendung findet.
Quelle dazu findest du in den Show Notes.
Monty Pythons Flying Circus ist ja auch im Schweizer Fernsehen gelaufen. Dort habe ich so die ersten Berührungspunkte gehabt, weil meine Eltern das auch aufgenommen auf Videokassetten, dann zumal noch. Unsere jüngeren Hörenden, die wissen gar nicht, was das ist. Wir erklären es jetzt nicht mehr, was es genau ist. Auf jeden Fall war das so der Vorläufer von DVD. Die ganz Jungen wissen nicht mal mehr, was ein DVD ist. Das war der Vorgänger von Blu-ray. Aber auf jeden Fall haben wir ganz viele Videokassetten mit Monty Python drauf. Wann bist du zuerst mal in Berührung gekommen mit dieser Truppe?
Ich glaube auch, als im Schweizer Fernsehen gelaufen ist, irgendwann mal zu oben spät. Ich habe versucht, mich zu erinnern, wenn das jemand war, ich komme nicht mehr wirklich drauf, auch nicht der Zusammenhang. Ich glaube, der Mittwoch oben, der späte Mittwoch oben oder Dienstag oben, war auch ein bisschen so Comedy-Schiene im Schweizer Fernsehen früher. Auch der Victor Giacobbo ist ja früher noch nicht am Sonntag oben gekommen mit Victors Programm, sondern unter der Woche. Zuerst zur Hauptsendezeit, das hat mir nicht so gefallen, und dann ist dann noch ein Victor Spätprogramm geworden. Und ich glaube, dort, in der Zeit, wo kein Victor gelaufen ist, da ist, glaube ich, noch einmal einen Monat gelaufen früher, haben sie andere Sachen gebracht. Und ich meinte unter anderem eben auch Monty Pythons Flying Circus. Und was ich toll finde, im Gegensatz zum deutschen Fernsehen, da ist nämlich auch mal gelaufen auf Sat 1, da haben sie synchronisiert.
Oh.
Ziemlich grausam. Und im Schweizer haben sie es eben mit dem Originalton gebracht, mit Untertitel.
Ja, aber genau, das hat mir auch immer so gefallen, weil die Filme, die habe ich zwar, glaube ich, alle auf Deutsch geschaut, ich glaube, das erste Mal so richtig alle auf Englisch, aber die Serie habe ich immer nur auf Englisch gesehen und mittlerweile eben, also ich könnte mir das gar nicht vorstellen, das synchronisiert zu hören, weil der Humor, der kommt halt einfach viel besser rüber im Original, wenn man ihn dann auch versteht.
Auch die verschiedenen englischen Akzente, die sie drauf haben, oder? Teilweise der schnoddrige Cockney, wo vor allem der Eric Idle seiner Figur schwätzen tut. Das kannst du nicht in eine andere Sprache übersetzen. Das lebt von ihm und wie er es überbringt und was er für einen Typ darstellen tut. Auch wenn du einer spielt immer so einen schmierigen Fernsehmoderator. Zum Beispiel Blackmail, der Blackmail-Sketch, wo noch Leute abpressen tut. Er zeigt Film von Leuten und sagt, wenn sie nicht wollen, dass ihre Frau sieht, mit wem sie sich so heimlich treffen, dann rufen sie jetzt da und jetzt kostet es 200 Pfund. Wenn sie in einer Mutter anrufen, kostet es 300 Pfund. Es wird immer teurer und teurer, je länger der Film läuft. Und je länger der Film läuft, desto mehr sieht man von dem Mann, der da seine Frau betrügen ist.
Genau, den kann ich mich auch noch erinnern. Ja, also, wenn man dich sieht, dann spürt man Begeisterung und man denkt, man hört sie noch. Hast du, beziehungsweise, ich bin ja vorhin noch schnell bei dir durch die Wohnung durchgeschlichen und habe ein Regal gefunden, wo ich etwas gesehen habe, was mich sehr gefreut hat. Und das ist nämlich die gleiche DVD-Box von Monty Pythons Flying Circus, wie ich daheim stehen habe.
Die Brudi, ja.
Ja, die vollständige Serie. Und da gehe ich mal davon aus, du hast sicher auch alle Folgen gesehen.
Irgendwann habe ich mal alle Folgen geschaut, tatsächlich. Sogar die letzte Staffel, die mich auch nicht mehr so stark gedunkt hat, vor allem eben, weil John Cleese dort irgendwie gefehlt hat. Ich weiss, hat er noch mitgeschrieben, das weiss ich nicht. Ist er überhaupt noch ein Teil gewesen von Monty Python? Weil vor dem Bildschirm hat man ihn dort entweder gar nicht
oder fast nicht gesehen. Nur zwei Folgen ist er noch vorgekommen, sonst gar nicht mehr.
Ja, genau. Und es hat ein bisschen etwas, es ist dann schon ein bisschen, so ein bisschen, man hat das Gefühl gehabt, ja, langsam ein bisschen die Luft aus und sie sind ja, wie soll ich sagen, sie haben ja so manche Wand durchschlagen mit ihrem Humor, aber irgendwann haben sie dann keine Wand mehr gefunden, wahrscheinlich, wo sie dann können durchbrechen
können. Ja, das ist ja immer so ein das Problem bei so Satire-Sendungen und Comedy-Sendungen, oder? Irgendwann ist die Luft einfach ein bisschen draussen und bei ihnen ist ja zum Glück, also ich sage jetzt mal, es ist ja immer noch auf einem höheren Niveau gewesen, auch wenn man gemerkt hat, es nimmt ein bisschen ab. Aber es ist, sie haben wenigstens so auf einem höheren Niveau aufgehört. Mhm. Und von mir aus gesehen haben sie auch das höhere Niveau anhängen, wo sie dann später die Filme gemacht haben. Aber auf das kommen wir dann später. Zuerst wollen wir eben noch schnell die Monty Python's Flying Circus Geschichte ein bisschen abschliessen. Und wir können hier natürlich nicht über jede einzelne Folge reden oder über jeden einzelnen Sketch. Für das haben wir da zu wenig Speicherplatz auf meinem Aufnahmegerät, aber ich habe gefunden, immerhin über unsere beiden Lieblingssketches sollten wir schnell reden. Und da fange ich schon an, weil am Gast gebührt natürlich immer der gebührende Abschluss auf jeden Fall. Und darum fangen wir an mit meinem Lieblingssketch von Monty Python's Flying Circus.
Good morning. I'm sorry to have kept you waiting, but I'm afraid my walk has become rather sillier recently, and so it takes me rather long. Now then, what was it again?
Well, sir. I have a silly walk, and I'd like to obtain a government grant to help me develop it.
I see. May I see your silly walk?
Yes, certainly, yes.
That's it, is it?
Yes, that's it, yes.
Mm-hmm. It's not particularly silly, is it? I mean, the right leg isn't silly at all, and the left leg merely does a forward aerial half turn every alternate step.
Yes, but I think with government backing, I could make it very silly.
Mr. Pewdie. The very real problem is one of money. I'm afraid that the Ministry of Finance is no longer getting the kind of support that it needs. You see, there's defence, social security, health, housing, education, city walls.
Ja, ich hoffe, ihr habt das Sketch mal gesehen, weil wenn man ihn nur mal hört, kommt es natürlich nicht so über, was sollte überkommen. The Ministry of Silly Walks aus der zweiten Staffel. Erste Episode 1970 rausgekommen, geschrieben von Michael Palin und Terry Jones. Und für mich vereint das Sketch irgendwie alles, was Monty Python für mich ausmacht. Die absurden Ideen, die sie haben, die sie irgendwie so verpacken, als wäre es das Normalste vor der Welt. So mit einer Selbstverständlichkeit hier eben irgendwelche komischen Gangarten, die man irgendwie hat. Also der John Cleese, der geht dort wirklich, das ist schon fast ein Method Acting oder mal schon fast, weil so wie der sich dort vertreibt mit seinen Gangarten, die er dort auf einem Fernsehbildschirm gezaubert hat. Und auch der Sketch hat keine Pointe gehabt. Der hört einfach auf mit einem Schwarz-Weiß-Film, wo man irgendwie die Geschichte von den Silly Walks sieht, also diesen albernen Gangarten.
Es ist ikonisch, absolut ein ikonischer Sketch. Ich glaube, wenn du Leute fragst, die Monty Python kennen, sagt das erste Bild, das dir in den Sinn kommt bei Monty Python, dann ist ziemlich schnell einmal der Silly Walk, wo einem in den Sinn kommt, oder? Wenn man direkt vor Augen hat. Neben natürlich, da kommen wir später noch dazu, Life of Brian am Kreuz, wenn sie singen.
Ja, klar, aber das sind so die zwei ikonischsten Sachen. Darum vielleicht auch eine naheliegende Wahl. Darum hat mich deine Wahl vielleicht ein bisschen mehr erstaunt, lieber Marc. Du hast mir letzten Samstag das, oder beziehungsweise ich habe dir vor einer Woche geschrieben und in der kürzesten Zeit ist deine Antwort gekommen. Es hat mich irgendwie nicht so ganz erstaunt, was für ein Sketch das ist. Das wäre nämlich der da hier.
Da over here is Mr. Hilter.
Hey, good afternoon.
Danny, little excursion, are we, Mr. Hilter?
Yeah, we make a little... Das ist Spruchweise bewegen.
Hike.
Hiking. We make a little hike for Biddeford.
Oh, well, you'll be wanting the A39, Dave. No, you've got the wrong map there. This is Stalingrad. You want the Ilfracombe and Barnstable section.
Ah! I'm the original. You have the wrong map here, you silly old leg before wicked English person.
Mr. Hilter and the Minehead by Election aus der ersten Staffel, 12. Episode, geschrieben von John Cleese und Michael Palin. Und ja, ich habe vorhin gesehen, das hat mich nicht erstaunt, das muss ich vielleicht jetzt noch schnell auflösen, weil der Marc und ich haben auch immer einen sehr dölflastigen Humor gehabt früher.
Schwarzer Humor.
Ja, genau, der Daily Dölf hat es geheißen. Genau. Und eben, darum muss ich dich gar nicht fragen, warum. Also, das ist echt...
Nein, ich bewundere Monty Python unter anderem auch für einfach für ihren frechen Mut, was sie haben, dass sie einfach auch schwere Themen nehmen und die in denen den Humor suchen und finden. Ich möchte jetzt sagen, das ist ein Thema, wo man keine Witze macht. Ich finde aber gerade bei solchen Themen muss man Witz drüber machen. Wie soll ich sagen, auch in der Psychologie sagt man, das ist eine Art von einer Verarbeitungsmethode, oder? Dass man eben mit Humor versucht, dramatische Sachen zu verarbeiten. Und zum anderen, ich finde einfach so gestalten wie der Mr. Hilter im echten Leben, der muss einfach lächerlich gemacht werden, die Person. Man darf da nicht noch mehr auf den Sockel heben. Es gibt schon viel zu viele Leute, die das ernst nehmen auf der Welt. Man muss sich über den lustig machen und über die Leute, die ihn gut finden und die Ideen von denen. Aber natürlich ist es auch saukomisch, oder? So die freundlichen Engländer, die ihm helfen wollen. Ah, das ist der nette Herr Hilter. Ah, das ist die falsche Karte. Das ist Stalingrad. Ja, grossartig. Und später sieht man auch noch, wie er einen Anspruch hält auf einer Terrasse, oder? Schreit er drum. Halt typisch in seiner Art. Und dann hörst du die Leute applaudieren. Ja, super. Und dann zieht die Kamera weg. Es sind ja totale. Und dann stehen unten irgendwie drei Leute. Und dann ist einfach einer neben dran mit dem Grammophon, das Grammophon dreht. Und von dort kommen die Geräusche. Grossartig. Ja. Also, ein von meinen Lieblingssketchen. Natürlich neben dem Bishop. Ja. Der hat knapp verloren.
Ja.
Gegen den Mr. Hilter.
Eben, das ist klar. Es ist schwierig, da überhaupt einen Favorit rauszupicken. Wir haben es gleich gemacht. Und du hast etwas Wichtiges angesprochen, Marc. Der mit dem Humor, oder? Sie haben ja wirklich Grenzen überschritten. Jetzt, da kommen wir später wahrscheinlich auch noch dazu, wenn es um einen bestimmten Film geht, den du vorhin schon erwähnt hast. Da bin ich sehr gespannt, über das zu reden. Heutzutage könnte ich mir vorstellen, bei dieser ganzen politischen Überkorrektheit, die so ein bisschen vorherrscht, wäre das wahrscheinlich schwierig. Also, könntest du das nicht mehr durchgehen.
Ich kann es jetzt vor allem bei «Die wunderbare Welt der Schwerkraft», das ist also ein Zusammenschnitt, ein bisschen von der, also quasi das Best-of vom Flying Circus. Da hat es ein oder andere Sketch gehabt, wo ich gefunden habe, das wird heute allweil nicht mehr gehen. Bei gewissen habe ich das Gefühl, oder habe ich gedacht, ja, also zum Glück geht das heute nicht mehr. Und bei anderen habe ich gedacht, ja, das wird eben aus politischen Korrektheitsgründen wird heute einfach nicht mehr funktionieren. Eben, wenn es in den Bereich Politik geht oder im Bereich Sex, dann ist heute, glaube ich, die Zeit eine andere als in den 70er Jahren.
Ja, nehmen wir doch das mal noch ein bisschen genauer unter die Lupe. Monty Pythons «Die wunderbare Welt der Schwerkraft».
Just once in a decade, in a lifetime maybe, the world of entertainment is disrupted and utterly elated by something entirely new.
Good Lord!
It could be the script, the presentation, the players, or a combination of all three that team together to transform the ordinary into the original, to emerge with something completely different.
And now for something completely different.
Ja, der ikonische Furz zum Schluss, der muss natürlich auch immer sein.
Klar.
40 Sketche in 80 Minuten haben sie durchgehauen in diesem Film.
Krass.
Jetzt, wenn man es so liest, es wäre mir nicht aufgefallen beim Schauen. Also, wir haben das Sketche dabei unter anderem jetzt ein paar, wo mir so ein als wichtig sind, oder wo mir wichtig vorkommen sind, der ungarische Sprachführer, der Papagei ist tot, Hell's Grannies, die schmutzige Gabel und natürlich auch einer von meinen Lieblingssketches, es stimmt wahrscheinlich niemand, der mich kennt, die Weltmeisterschaft der Oberschicht-Trottel. Dort habe ich sehr Freude gehabt, dass der auch in diesen Film reingekommen ist. Und wir haben jetzt den beide das erste Mal gesehen im Zuge von diesem Podcast, gell?
Ja, ich habe gemerkt, dass ich DVD habe. Also, du hast mir netterweise eine DVD ausgelehnt, also eine Blu-ray. Ich hatte es auf DVD gehabt. Ich habe irgendwie mal gekauft, aber inzwischen komplett vergessen. Hat auf mich offenbar damals keinen nachhaltigen Eindruck gemacht, weil ich fand, das ist einfach eine Zusammenstellung von den besten Monty Python Sketch. Was mir aber aufgefallen ist, ich glaube, die sind nochmal neu gedreht worden. Das ist ja nicht einfach Fernsehsketch übernommen. Bildqualität ist massiv besser, ist fast schon kinoesque. Und sie sind auch spürli älter als in der Fernsehserie. Spürli. Also, ja, ja. Wenn sie in der Serie so Mitte, Ende 20 gewesen sind, sind sie so wahrscheinlich Ende 30, Anfang 40 gewesen, so in dem, und da drei um. Jetzt mal ganz grob über den Daumen geschätzt. Und, der Spruchführer ist auch einer meiner Lieblinge. Beliebtes Zitat daraus ist, my hovercraft is full of feels, oder? Und was ich eben noch, einer von meinen Lieblingssketches ist, wo die grossartige Carol Cleveland, die Frau, die man immer als siebte Monty Python bezeichnet hat.
Ja, und zu Recht, die ist ja viel auftreten, auch in den Filmalben und so, also die muss man unbedingt erwähnen. Ja.
Grossartige Schauspielerin und natürlich auch als totes Mal heranwachsende, optisch natürlich auch beeindruckend gesehen. Es gibt einen Sketch, wo sie Milchmänner verviert, oder? Es kommt unter den Milchmacher Leute, ja. Und sie tut sie quasi den Milchmann ins Zimmer lotsen und im Zimmer innen hat es dann schon 10 andere Milchmänner, 2 davon schon alles ein Skelett, weil sie offenbar schon länger drinnen sitzen. Und da muss ich einfach jedes Mal, ich kenne den Sketch, den habe ich schon 100 Mal gesehen, aber ich muss jedes Mal wieder lachen. Der Moment, wo die Türen aufgeht, er kommt rein und dann hocken die anderen Milchmänner schon drinnen. Grossartig.
Ja, es ist, obwohl unsere beiden Lieblingssketche dort nicht Platz gefunden haben in diesem Film, ist es gleich eine gute Auswahl, würde ich sagen. Mhm. Es stimmt irgendwie. Und wie du vorhin gesagt hast, man könnte ihnen vorwerfen, ja, es ist ja nur das Best-of von euren Sketchen. Aber eben, wie du gesagt hast, sie haben es immerhin nochmal neu aufgenommen. Also, sie haben sich dann gleich auch die Mühe gemacht, für den Kinofilm dann auch noch gleich etwas Zusatzaufwand zu betreiben.
Und haben versucht, ein verbindendes Element zu finden. Also, sie sind ja nicht einfach einzelne Sketch, stopp, dann kommt der nächste, stopp, sondern es gibt immer so ein verbindendes Element. Zum einen durch natürlich einen Trickfilm und zum anderen durch das irgendeine Figur plötzlich im anderen Sketch am Anfang auch noch dabei ist. Also so fließende Übergänge haben sie versucht zu machen.
Wie das ja in der Serie selber ja schon der Fall ist, vielfach. Oder
vielfach, ja.
Silly Walks, die wir vorhin angesprochen haben, das ist ja der Typ, der so komisch läuft, vom John Cleese gespielt, der kommt ja schon im vorderen Sketch, läuft der durch die Lade und raus und so. Also das haben sie immer sehr gut hergebracht. Gleichwohl eben auch so die harten Cuts, wo man so das Gefühl hat, was ist jetzt da passiert, dass ich so aus dem Nichts aus, eben, weil es keine Pointe hat, hat man eigentlich schon gar nicht gewusst, wie hört jetzt der Sketch überhaupt auf und hört einfach irgendwo auf.
Und manchmal kommt einfach auch der 16-Tonnen-Stein von oben runter. Genau. Wahrscheinlich dann, wenn sie nicht gewusst haben, müssen sie rechts aus dem Sketch rausgehen, oder? Ja. Oder der Fuß.
Ja, genau.
Genau.
Würdest du jetzt sagen, als jemand, ja, wir sind ja jetzt, würde ich sagen, grosse Python-Fans, für uns ist eh das klar, dass das Pflichtstoff ist, für alle anderen, die vielleicht bis jetzt nur die Filme haben gesehen, würdest du sagen, das ist jetzt noch etwas, was wir nachholen müssen, die wunderbare Welt der Schwerkraft, oder kann man den auch lassen? Was würdest du sagen?
Ich würde sagen, eher der Film als die Serie, weil die Serie ist, glaube ich, wirklich schon, eben, die ist 50 Jahre alt. Ich glaube nicht, dass heute jemand, der irgendwie 14, 15 ist, dass man dem noch vermitteln kann, warum man sollte, Flying Circus schauen sollte. Aber die wunderbare Welt der Schwerkraft finde ich ein gutes Best-of. Mhm. Wenn jemand zum jemanden als Sketcher anführen, oder? Wo vielleicht auch mal wissen, hey, haben die eigentlich noch etwas anderes gemacht als nur die drei Filme, die man kennt.
Mhm. Apropos, nur die drei Filme, die man kennt.
Anfängst Schlusszeichen übrigens, sehr grosses Anfängst Schlusszeichen, nur.
Auf jeden Fall, nur, ja. Aber eben genau, die drei Filme, die der Marc jetzt angesprochen hat, zu denen kommen wir jetzt und da fangen wir an mit dem zweiten Kinofilm von der Monty Python.
Once in a lifetime!
Go away!
What?
Next!
What's wrong with my voice? My voice is alright, my brain is wrong.
有时候 有一部电影可以把整个电影的历史起来改变。
That's more like it.
Kurosawa的 Seven Samurai 就是这样的一部电影。 还有 Ivan the Terrible， 其余的都是平常的电影。 像 Herbie Rides Again， La Notte 和 Monty Python and the Holy Grail。
Ja, der Marc hat mich jetzt ganz fragend angeschaut, das war japanisch gewesen.
Ja. Ah, ich wollte sagen, ist das ein japanischer Trailer
gewesen? Ja, nein, das ist der Original-Trailer und der Monty Python natürlich wieder recht Humor bewiesen, dass sie da einfach plötzlich eine japanische Stimme oder eine japanische Sprache drin gebracht haben. Für den Film zu bewerben Monty Python and the Holy Grail oder zu gut Deutsch Die Ritter der Kokosnuss. Und der Grund für den Namen ist ja ganz einfach. Die Ritter, die in diesem Film, die reiten ja nicht auf Ross, sondern sie hüpfen selber so mit der rechten Hang oder linken Hang so rauf. Sieht ein bisschen komisch aus. Und dann hüpfen sie so durch die Gegend durch. Und hinten dran ist der Begleiter, der mit so einer Kokosnüsse so auf den Hang schlägt und macht sie immer. Und das haben sie ja nur gemacht, weil sie sich keine Rosse können leisten für den Film. Und die Deutschen haben dann gefunden, ja, dann nehmen wir doch das Kokosnuss mit in den Titel. Spielen tut das Ganze 932 in England. Der Artus, der König Artus, der ist unterwegs mit seinem Diener Patsy, eben der, der mit den Kokosnüssen macht. Und er sucht geeignete Krieger für seine Ritter der Tafelrunde. Er findet dann Sir Lancelot, Sir Galahad, der Sir Robin und der Herr, der dann in diesem Film nicht erscheint. sie werden dann auf eine göttliche Mission geschickt, für dass sie den Heiligen Gral finden. Und unterwegs erleben sie dann alle allerhand skurrile Abenteuer, ganz im Stil und vor allem eure Willkür von den Monty Python-Sketchen aus den 60er und 70er Jahren. Das war auch der erste Mittelalterfilm, den es in diesem Stil gegeben hat. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass es vorher schon mal einen Mittelalterfilm als Parodie gegeben hat.
Nein, das wird wahrscheinlich eine Premiere gewesen sein. Wir kommen sicher später noch darauf zu sprechen, weil es unser Lieblingsfilm ist.
Ja, wir machen am Schluss dann noch
Ranking. Ranking. Okay, das sage ich jetzt noch nicht. Wo in meiner Gunst steht, der Film. Es ist ja so, dass sie den Film irgendwo im Norden von England oder so gedreht haben. Und es war arschkalt gewesen. Und bei allen Beteiligten...
Schottland ist es.
In Schottland
vor allem,
sogar.
Ich habe es dann aufgeschrieben, in der Umgebung von Downcastle, oder wie das heisst, wo sie ganz viele Szenen gedreht haben. Zum Beispiel eben Camelot, die Sumpfburg, die man noch sieht, die französische Burg und Schloss Antrax.
Schloss
Antrax. Und das Schloss von genau.
Und ich weiss nicht, habe ich im Hinterkopf, dass es immer die gleiche Burg war.
Ja, genau.
Ich meinte, weil sie haben irgendwie keine Erlaubnis bekommen, bei der Burg zu drehen. Mit der Begründung, das würde irgendwie der Würde widersprechen von diesen Burgen. Und dann hat irgendwie John Cleese oder so im Interview gesagt, welche Würde von den Burgen, ich meine die Burgen, wo man früher die Leute abgeschlachtet hat. Mhm. Da dürfen wir keinen lustigen Film drehen. Eben, sie haben dort im Norden, also in Schottland, haben sie das gedreht und sie sind immer kalt und nass gewesen und haben sich alle während der Dreharbeiten beschwert, vor allem auch über den Regisseur. sie haben zwei Regisseure gehabt, die beiden
Terrys. Der Terry Gilliam und Terry Jones.
Genau,
Terry Jones zum Teil noch, der hat ja selber auch mitgespielt, also beide haben mitgespielt, Terry Jones hat ein bisschen mehr Rollen gehabt als Terry Gilliam. Und das ist jetzt zum Teil, ich habe noch so einen Doku geschaut, der ist wirklich so eine Voll-Ritter-Montur, ist er irgendwie am Regieanweisungen gegeben und so, das hat wirklich extrem lustig ausgesehen.
Er hat einen lustigen Helm gehabt mit den Klappen, oder?
Ja, genau.
Rausklappen, ein bisschen. Wie so ein Ofenrohr, ein bisschen. Ja, grossartiger Film und eine Szene, die von mir rausgestochen ist, ist erstens mal die, wo sie, ist schon mal geachtet, wenn man Leute sieht, die geschafft haben in diesem Film, dann haben sie immer irgendeine völlige Nonsensarbeit gemacht. Einer hat einfach mit einem Stecken aufs Wasser geschlagen die ganze Zeit. Hat so einen Bächle gehabt, der hockt dort mit so einem Holzstecken und pfff, haut einfach aufs Wasser die ganze Zeit. Ja.
Also, jetzt, was du sagst, stimmt. Also, an dem Mann, jetzt geht nicht mehr erinnern, in welcher Szene ist das gewesen? Machst du dich da noch erinnern?
Das war mit dieser Wasserhex gewesen.
Szene. Ja, okay.
Genau. Und am Anfang.
Ja, da die beiden.
Die beiden, die einfach im Schlamm hocken. Ja. Die machen nicht das Schlamm. Stimmt. Die fressen einfach Schlamm. Das machen sie nicht.
Ah, perfekt. Ich glaube, ich muss das schon nochmal schauen, mit dem Aspekt im Hinterkopf.
Das hat mir einfach extrem aufgefallen. Wir haben die zwei Typen gefallen am Anfang, die sagen, ah, ich bin der König von England. Ja. Ja, was? Wir haben keinen König, wir sind ein selbstverwaltetes Kollektiv. Wir haben den nicht gewählt. Ja. Grossartig. Einfach so moderne Figuren im Prinzip in einer historischen Kulisse, das finde ich immer wieder lustig.
Ja. Und im Endeffekt ist es ja eigentlich eine andere Reihe von Sketchen, einfach halt mit der irgendwie drum konstruierten Rahmenhandlung, was sie aber sehr kreativ gemacht haben mit der ganzen Artus-Geschichte und dem Grau etc. Und wie man schon gesagt, Pythons übernehmen alle mehrere Rollen. Gibt es jetzt eine Rolle oder eine Figur in diesem Film oder vielleicht auch eine Szene, die besonders geblieben ist, jetzt mal abgesehen von diesen beiden am Anfang, wo ein unabhängiges Kollektiv sind, wo du findest, wenn der Name Flying Circus, wenn der Name Holy Grail hörst, die Szene kommt dir in den Sinn.
Also Szene, ja, das ist schwierig, da gibt's so viel. Also die im Schloss Antrax habe ich schon recht lustig gefunden, was quasi, die werden ja alle auf Deutsch bimsen, sie werden alle ordentlich durchgebimst werden, da die vielen jungen Frauen in dem Schloss. Und dann kommt da irgendwie der andere Ritter, ja, ich komme dich retten und so, nein, ich muss nicht gerettet werden, es geht mir gut. Also das ist schon eine von den eindrucksvollen Szenen. Und ein Schauspieler oder eine Figur mir besonders einfach geblieben ist einfach, der Graham Chapman ist einfach ein wahnsinnig guter Schauspieler.
Das ist auch, also das haben sie auch selber gesagt, immer wieder die Gruppe, der beste Schauspieler von ihnen, halt einfach ein bisschen der unzuverlässigste, weil er ja auch lange alkoholsüchtig war und so. glaube, es beim zweiten Film hat er wie einen Entzug gemacht. Mhm. Aber jetzt bei diesem Film, vor allem, wenn man auch so irgendwie Dokus schaut, so, dann merkst du es schon, dass er, also auch wenn man es weiss, dass er immer ein bisschen gewissen Pegel, glaube ich, hatte.
Aber ein Schauspieler, der absolut verhebt, auch, der könnte jetzt in einem ernsten Film auch der Arthur spielen. Ich finde nicht, dass er das in ihr flustig oder humorvoll angelegt hat. Also, wenn es der Adam Sandler würde Arthur spielen, würde das völlig anders aussehen. Zum jetzt mal so ein Beispiel bringen. Und der das absolut glaubwürdig. Er ist quasi, rundum ist alles Humor und absurd, aber er ist total ernst und seriös. Und das macht so wunderbar seine Rolle. Er sticht für mich klar raus. Und die ist auch die Hauptfigur vom Film, oder?
Mhm. Etwas, was sich dann wiederholt, glaubst du, so das Prinzip, oder? Mhm. Das heißt, dass er die seriöse Hauptrolle ist und alles rundum eigentlich so ein bisschen die Albernheit irgendwie macht. Was mich noch so ein bisschen oder interessant gedacht hat, wo ich jetzt mich ein bisschen vorbereitet habe und noch ein bisschen gelesen, habe ich herausgefunden, ich weiß nicht, ob das dir bewusst ist, dass der Film ist finanziert worden von richtigen Hardcore-Monty-Python-Fans. Und weißt du, das alles waren? Led Zeppelin, Pink Floyd, Genesis und Elton John.
Voll genial.
Habe ich auch gedacht. Also, gerade zum Beispiel vom Elton John, muss ich sagen, hätte ich das nicht erwartet gehabt. Aber vielleicht traue ich dem Mann einfach ein bisschen zu wenig zu, ich weiß es auch nicht. Wie wir schon gesagt haben, vor allem gedreht worden in Schottland, mehrheitlich sind alle Schlösser oder Burgen, ist das Gleiche gewesen. Das Down Castle oder so, wie das so heisst, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich kann jetzt ja auch nachlesen, wenn es mich interessiert. Du hast eine legendäre Szene, vorhin schon gesagt, die dir geblieben ist. Ich habe eine, die mir auch geblieben ist. Und die würde jetzt hier gerne reinspielen.
Hallo, wer ist da?
Hier ist König Artus mit seinen Rittern der Tafelrunde. Noch nie von uns gehört. Wessen Schloss ist das?
Dies ist das Schloss meines Gebieters, Sidelonvin.
Dann geh und sag deinem Herrn, dass wir stehen, weil Gott uns eine sehr heilige Aufgabe aufgebürstet hat. Sag ihm Folgendes. Wenn er uns Verpflegung und Unterschlupf für die Nacht gibt, dann darf er uns auf der Suche nach dem Heiligen Gral anschließen.
Na schön, fragen kann ich ihn ja, aber ich glaube nicht, dass er scharf auf einen Aal ist. Fische kommen ihm nicht ins Aus.
Was? Er sagt, er hätte schon einen. Hast du gesagt, er hätte eben einen?
Ja, ein strammes Ding.
Nun, dürfen wir raufkommen und ihn betrachten?
Auf gar keinen Fall, ihr schwule Engländer, ihr!
Und was seid ihr?
Wir sind Franzosen, woher hätte ich sonst diesen dämlichen Akzent, du bescheuerter König?
Was hast du dann in England zu suchen?
Wir bohren nach Leinöl, du Zetopf!
Wenn ihr uns euren Gral nicht zeigt, dann nehmen wir euer Schloss mit Gewalt.
Du kannst mir doch keine Angst machen, du englischer Roastbeef-Fresser, du. Komm, leck mich doch am Arsch, du Hurensohn. Ich scheiß dich zu, sogenannter König Artus. Und ich scheiß auf dir und deine runde Tafel, einen großen Haufen.
Oh Gott, diese Pariser.
Ja, natürlich hundertprozentig aus der deutschen Synchronversion von Monty Python, Ritter der Kokosnuss. In dieser Szene, wenn sie eben in das Schloss oder in die Burg von diesen französischen Ritter reingehen und die wehren eben der Artus und sein Gefolge dann ab, indem sie irgendwelche Viecher abschießen aus dieser Burg.
Kuh zum Beispiel.
Ja, genau, eine tote Kuh und irgendwelches Geflügel, das noch am Leben ist und so. Und da habe ich auch ein bisschen leer schlucken, als ich BBC-Doku zu diesem Film habe geschaut habe, weil da hat man gesehen, dass die echte Tiere im Zeug umgeschmissen haben. Oh Gott, oh Gott. Das könntest du natürlich jetzt heute auch nicht mehr machen. Ja, das ist etwas anderes. Und wenn ihr die Doku übrigens auch noch schauen wollt, die habe ich auch noch in die Show Notes rein. Quellen
dazu findest du in den Show Notes.
Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen Highlights haben wir abgerasset von diesem Film. Etwas, was man auch nicht vergessen darf, finde ich, dass es auch mal ein Spiel gab zu diesem Film. Ich weiß nicht, ob das dir bewusst war, das Computerspiel. Wir hatten das eben daheim auf dem alten Mac von meinem Pär. Und es hat ein Computerspiel gegeben, das auf diesem Film basiert. Und etwas, was aus diesem Film raus in ganz viele andere Computerspiele geschafft hat, zum Beispiel Minecraft, World of Warcraft, Divinity 2, die Ego Draconis, oder wie auch immer das heisst, oder The Witcher 3, das ist die ikonische Figur hier aus dem Film.
There he is!
Where?
There!
What, behind the rabbit?
Is there a rabbit?
Killer Rabbit. Kleine böse Häsli, der irgendwie auch noch gurgeln geht, zum Teil Köpfe abbeißt und so. Also, das ist wirklich so wie so
ein, alles rein,
ja, so Ideen muss man
machen. Killer Rabbit.
Lustig. Und wie kann man das Killer Rabbit besiegen? Weißt du das noch, lieber Mark?
Mit der heiligen Granate.
Ah ja, übrigens hat so ein Spiel geschafft, haben wir jetzt hier gehört. Worms, weiß nicht, ob du das kennst. Ah ja, genau, noch, was auch noch legendär ist, was mir noch geblieben ist, ist der Brückenwächter. Das ist so die Szene, die mir als erstes in den Sinn kommt, geht so kurz vor Schluss. So völlig absurde Szene, was scheinbar aber ohne ein Spiel geschafft hat. Das sind jetzt recht lustige Trivias, die ich da herausgefunden habe, dass relativ viele Sachen aus dem Film irgendwelchen Computerspielen auftaucht. Und die Szene hier ist irgendwie bei Fallout 2 plötzlich irgendwie auch so randommässig gekommen, wie auch die Szene im Film selber ist gewesen.
Ask me the questions, Bridgekeeper. I'm not afraid.
What is your name?
My name is Sir Lancelot of Camelot.
What is your quest?
To seek the Holy Grail.
What is your favorite color?
Blue.
Right, off you go.
Oh, thank you. Thank you very much.
Also eben, wie gesagt, er stellt ihm alles Fragen, er beantwortet sie und kommt einfach durch. Ja, das ist jetzt so typisch Monty Python-Humor. Also,
weißt du, wenn du denkst, dass der Indiana Jones im dritten Teil hat wahnsinnige Briefungen müssen überstehen, zum Heiligen Gral zu kommen. So, wie heiß ist, was ist deine Aufgabe, was ist deine Lieblingsfarbe? Grossartig. Hat er schon vorweggenommen, weißt du?
Ja, ja, schon lange vor Indiana Jones. Ah, ja, wirklich herrlich. Also, ich finde den Film wirklich so, wenn man darüber redet, dann, also, das war echt Granate, der Film, oder?
Eine heilige Granate.
Eine heilige Handgranate.
Wenn wir schon über einen Schluss reden vom Film.
Ja, unbedingt. Das ist ja eigentlich das, was sie ja bei den Sketch auch schon immer gemacht haben. Der Film hat einfach keine Pointe irgendwie.
Absurder Schluss. Am Schluss, wenn sie die Burg auf dem Wasser, übrigens auch eine schöne Szene, wo du doch siehst, dass das Schiff auf die Burg im Wasser zu fahren. Ja. Das ist eine typische Terry Gilliam-Szene, oder? Wie du in den späteren Filmen von ihm kennst. Und am Schluss, durch ganze Horden von Leuten rennen auf das Schloss zu, weiss auch nicht, wann nicht wie übers Wasser gekommen wären, wenn die einfach auf das Schloss zu rennen. Und dann kommt die Polizei halt diesen Arm verhaftet alle irgendwie. Und da habe ich mich gefragt, vielleicht ist das ja so eine absurde Fantheorie, ist der Film am Schluss ein gigantisches Rollenspiel gewesen? In der Jetztzeit? Die haben quasi ein Lab gemacht, ein Live-Action-Roleplay, und sind am Schluss von der Polizei gestoppt worden, weil sie der Wissenschaftler,
der Professor, im Wald, haben sie umgebracht
im Wald. Aber das ist mich jetzt so einfach aus meiner überblühenden Fantasie rausgeboren.
Schau, genau darum bist du der Richtige für den Podcast. Du bringst mir da ganz neue Anreize. Ich meine, den Film jetzt vor 3 oder 4 Wochen das letzte Mal gesehen und jetzt gibt's schon wieder Lust, ihn zu schauen. Schon nur eben wegen den Leuten, die irgendwie für nichts oder nichts arbeiten und jetzt noch mit dem Gesichtspunkt, ob alles nur ein Rollenspiel war. Oder ich vermute, sie haben einfach halt am Schluss nicht gewusst, wie sie aufhören sollen.
Genau.
Und haben auch nicht wollen, dass der Artus am Schluss den Heiligen Gral findet, sondern müssen irgendwie aufhören, weil grosse Schlachtszene, wo sie ja irgendwie so ein bisschen wie angekündigt wird dort am Schluss, genau. Oder weil ja wieder der Franzose in diesem Schloss ist, warum auch immer. Auf jeden Fall stürmen nicht der Artus und 1000 andere Ritter, wo man auch nicht weiss, von wo kommen die jetzt eigentlich genau, auf das Schloss zu rennen. Und du weißt genau, wahrscheinlich hätten sie keinen Stutz gehabt, für irgendwie eine grosse Schlachtszene zu drehen. Und darum fährt halt das Polizeiauto her, verhaftet irgendwie der Artus. Fahrt davon und dann ist der Film einfach fertig.
Sie haben ja, glaube ich, sämtliche Kinder von den umliegenden Dörfern engagiert, dass die irgendwie so Art Ritterrüstungen anlegen, damit sie einigermaßen eine Armee anbekommen im Bild. Und da siehst du es zum Teil auch, dass es irgendwie so 12, 13-Jährige sind, die dort in der Reihe stehen. Und der hat es einfach geschickt gefilmt, dass man merkt, dass es eigentlich wahnsinnig wenig Leute gewesen sind. Da können sich Hollywood dicke Scheiben davon abschneiden. Die brauchen nämlich Millionen von US-Dollar, um irgendeine Schlacht darstellen oder machen es gerade direkt aus der Computertube.
Ja, genau,
oder?
Ja.
Und Monty Pythons sind für mich der Beweis, vor allem im ersten Film, dass man mit wenig Geld manchmal den besseren Film macht, als mit viel Geld.
Das ist eigentlich schon fast perfekte Schluss oder perfekte Schlusspointe für den Film, ja. Nein, was man vielleicht auch noch könnte vorheben in diesem Film, ist die Musik. Und das ist ja auch ein Fakt, den du mir mal erzählt hast, wie du überhaupt zu dieser Filmmusik kommst, zu dieser ikonisch.
Ich liebe die Musik. Bei der Filmmusik, das ist das Faszinierende. Ich habe mal irgendwann gelesen oder oder in der Dokumentation haben sie gesagt, dass sie ursprünglich eine völlig andere Filmmusik haben und die Wege waren sogar schon komponiert gewesen, aber sie hat dann irgendwie nicht auf den Film passt und dann haben sie einfach irgendwie so aus einem Archiv aus, irgendwie so Archivmusik genommen und das ist dann das berühmte Worte, wo eigentlich wie nichts anderes für die Musik in diesem Film steht.
Das stimmt, das ist so ikonisch, die Melodie. Und das, ja, dort müssen sie sagen, hey, Wahnsinn, dass das gar nicht geplant war, ursprünglich, dass die da im Film landet. Also, das habe ich sehr interessant gefunden. So viele interessante Fakten, die man zu diesem Film kann sagen kann. Und wir haben wahrscheinlich auch nur die Hälfte, wenn überhaupt,
gesagt. Ja.
Aber wir müssen ja jetzt gleich mal ein bisschen weitermachen, würde ich sagen. Weil Ritter der Kokosnuss, der ist fertig geworden und auch ins Kino gekommen. Und auf der Werbetour, die sie 1976 gemacht haben, Monty Python, ist ihre Idee, ihre Bar in Amsterdam, die Idee entstanden von Eric Idle und von Terry Gilliam. Die haben sich irgendwie lustig gemacht, dass der Jesus ja als gelehrter Schreiner an ein Kreuz ist genagelt worden. Und tada, die Idee ist geboren worden für den nächsten Film.
Always look on the bright side of life.
Ja, das ist eben das, was du vorhin hast gesagt, oder? Wenn man Life of Brian hört, oder Monty Python, denkt man zwangsläufig wahrscheinlich an die Schlussszene, wie sie dort alle am Kreuz hängen.
Und so tun, als wäre die Welt völlig in Ordnung und eben schaue immer noch das gute Seite vom Leben, hängen irgendwie am Kreuz. Grossartig und wahrscheinlich, ich würde sagen, das Monty Python-Lied überhaupt.
Ja. Und vielleicht auch der Monty Python-Film, das finden wir jetzt zusammen raus, weil Ritter der Kokosnuss ist unerwartet so erfolgreich gewesen, dass Pythons sich nochmal zusammentun, obwohl sie sich ja eigentlich in den 70er Jahren schon mal aufgelöst haben, also 74, für das sie die wahre Geschichte vom Messias können erzählen. Und die heisst «The Life of Brian». Laut dem British Film Institute ist das Platz 28 von den besten britischen Filmen aller Zeiten, gerade hinter Dr. Zhivago und nach With Nail and Eye auf Platz 29, kenne ich zwar nicht. Übrigens, echt, dass ich es hier auch noch schnell erwähnt habe, es muss ja in jedem Podcast irgendwie erwähnt werden, der erste James-Bond-Film, der auf dieser Liste auftaucht, ist Platz 41 und ist Dr. No.
Star Wars kommt sicher auch noch vor, oder?
Das ist kein britischer Film.
Ah, zum Glück.
Aber eben, Brian, genau, sie haben eine Reihe von Sketchen entwickelt für diesen Film, wo dann, aus dem raus, die Sketchen, die haben schon, die hat es schon gegeben, aus dem raus haben sie eine Dramenhandlung entwickelt gehabt. Ursprünglich war eben Plan gewesen, der 13. Apostel zu porträtieren, was es ja nicht gegeben hat. Es hat immer nur die 12 Apostel gegeben vom Jesus. Hey, aber dann keine Witze über Jesus wollen machen. Und, durch eine Recherche hat Michael Palin herausgefunden, dass in dieser Zeit Judäa so ein Messias-Fieber war. Und darum haben sie eben aus dieser Jesus, oder aus der Jesus-Geschichte, Jesus-ähnliche Figur gemacht, der Brian. Und er, die einzelnen Sketche zu einer stimmigen Geschichte irgendwie zusammengewoben. Und am Schluss war dann auch der Diskussionspunkt gewesen. Und das Schöne am Schluss, abgerundet haben wir vorhin gehört, wir haben am Schluss angefangen eben mit dem locker suffisanten Musikstück, das Eric Idle geschrieben hat, «Always look on the bright side of life». Wo ich ehrlich muss sagen, wenn ich mal wieder so einen schlechten Tag habe, höre ich den, öppe die mal den Song, und der holt mich wirklich wieder raus, weil du musst dir wirklich so sagen, hey, so schlimm ist es doch eigentlich gar nicht, du könntest jetzt irgendwo am Kreuz hängen, oder?
Ja, genau.
Oder so in dieser Art. Wie könnte man jetzt den Film zwischen besten zusammenfassen, ausser das, was ich schon gesagt habe? Eben, es geht um einen Brian, der in so einer, wie sagt man, einer Scheuer, neben Jesus, in einem Stall geboren wurde. Und blöderweise die drei heiligen Könige falsch abbiegen, blöd gesagt, und dann eben beim Brian im Stall landen, anstatt beim Jesus. Und wird der eben später für einen Messias gehalten, obwohl er ja eigentlich das gar nicht möchte sein. Also, das ist echt so die ganze Rahmenhandlung. Und das Lustige ist eben, wie du gesagt hast vorher, gespielt wird der Brian von Graham Chapman. Und der ist wieder der Einzige in diesem Film, der irgendwie ernst unterwegs ist. Und alles rundum ist eigentlich so das Skurrile und Lustige in diesem Film.
Ja, völlig abgedrehte Figuren. Und er wird dann Teil von der... Jetzt muss ich aufpassen, he? Die einen sind noch die Spalter. Ist das Volksfront von Judäa oder die judäische Volksfront? Volksfront. Auf jeden Fall wird Teil von einer, heute würde man sagen, von einer Terrorgruppe. Und das ist so wahnsinnig intelligent und gut beobachtet von den Monty Pythons. Weißt du, die Aktivistengruppen, die aber genau nichts machen, und nichts ausrichten, einfach nur den ganzen Tag am Schnurren sind und sie machen nichts. Und der Anführer von dieser Gruppe, er ist dann der Einzige, der sich nicht an der Aktion beteiligt, weil, ja, nein, ich kann schwer Rückenweh und ich bleibe da und beobachte von da aus. Und dann wollen sie irgendwie die Frau vom Pilatus entführen und dann kommt eine andere Terrorgruppe, die genau das Gleiche vorhat, da gibt es eine riesige Schlägerei. Und dann ist ja, voilà, dann ist er angerichtet. Und dann wird ja einmal noch verwutscht, weil er an die Mauern, der Brian, wollte ja geschrieben, Römer raus aus Judäa oder irgend so etwas, oder? Und er schreibt das falsch, und dann kommt der Centurion und dann wieder Schulfrieden, oder? Ich habe mich gerade wieder an die Schulerinnerung gefühlt, wenn du da anfällst, etwas falsch schreibst in Franz, und wirst gemass geregelt. Ja, und was ist denn der zweite Fall Konjunktiv oder irgend so? Grossartige Szene.
Wunderbar. Also, der ganze Film, der strotzt einfach so von geilen Szenen. Also, es ist echt wirklich auch herrlich, wie sie das irgendwie zusammengebracht haben. Und auch herrlich, dass der Graham Chapman überhaupt im Stand ist, die Hauptrolle so wunderbar zu spielen. Weil, wie wir es vorhin schon gesagt haben, er ist ja recht Alkoholiker gewesen. Auch noch während Ritter der Kokosnuss. Hier hat er sich eben wirklich, auf einen Zug begeben. Vorher hat er irgendwie zum Teil 2 Flaschen Gin am Tag getrunken. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Das ist aber nicht das einzige Problem, das ich hatte. Beziehungsweise, es war eben kein Problem gewesen, weil wir sich von diesem Alkohol lösen konnten. Das größere Problem, das ich bei dem hatte, war die Diskussion wegen der Blasphemie. Weil, es ist zwar keine Geschichte über Jesus, aber natürlich sind die Ähnlichkeiten zum Jesus, ja, die kann man einfach nicht absprechen, die sind offensichtlich. Darum sind auch Produzenten ausgestiegen, weil sie das Gefühl hatten, das ist ein bisschen zu heisses Eisen, das Ganze. Python sind aber gerettet worden, wie schon beim letzten Film, wo ganz viele Musiker finanziert haben, hat hier ein Musiker einen grossen Teil der Finanzierung übernommen, und das ist der George Harrison, ehemaliger Beatle, der ja auch, glaube ich, in den 90er Jahren gestorben ist. Sicher, er muss schon lange tot, ja. Aber ja, Harrison sei Dank, dass der Film möglich gemacht ist worden. Er hat sogar ein eigenes Studio gegründet gehabt, Handmade Films heisst es. Und das Ganze drumherum, eben, dass man nicht gewusst hat, wer finanziert den Film und so, hat dazu geführt, dass der Film erst viel später gedreht werden konnte, als ich vorhatte. Und die Dreharbeiten haben dann auch relativ kurz gedauert, nur 41 Tage habe ich herausgefunden. Das ist echt für so eine grosse Filmproduktion relativ wenig. Ja. Vor allem, wenn man noch bedenkt, dass sie an einem historischen Setting noch sind, was ja auch immer sehr aufwendig ist.
Und sie sind, glaube ich, in Nordafrika gewesen, wenn es mir recht ist, in Tunesien oder Marokko, im Hinterkopf, vor allem auch aus der Erfahrung vom ersten Film, wo sie die ganze Zeit gefroren haben und nass haben, haben sie gefunden, wir wären nicht wärme, oder?
Ja. Und das war ja, dafür das andere Extrem gewesen.
Wahrscheinlich haben sie dann geschwitzt dort, wie Affen, genau. Und wegen George Harrison ist eben noch ein schönes Zitat, ich weiß nicht, ob es von ihm von George Harrison ist oder von einem von den Pythons, der gesagt hat, ja, das ist wahrscheinlich das teuerste Kinobillett von der Filmgeschichte. Weil er quasi im Alleingang den Film finanziert hat.
Ich hoffe jetzt einfach, er hat dann einen gratis Dörf im Kino geholfen. Was auch noch anders war bei diesem Film, ist, dass der Terry Jones das mal alleine Regie geführt hat. Was auch wieder lustig ist, weil er spielt ja auch die Mutter von Brian und dann siehst du auch, boah, eben so als Mutter von Brian, wie er dort Regieanweisungen gibt, also in der Doku, wo man in die Shownotes reingeklebt hat, ist sehr interessant, dort mal so ein bisschen die Hintergründe zu sehen, wie der Film ist entstanden, und eben, es muss wahnsinnig heiß gewesen sein, in der Wüste, wo sie da waren, im 3-Tape. Gilliam hat keine Regie mehr übernommen, weil er sowieso eine eigene Filme gemacht hat oder wollte machen, genau, und darum hat er mich den Regiestuhl gerne komplett übergeben gehabt. Man könnte auch sagen, oder beziehungsweise das behaupten sie selber, auch Monty Python-Mitglieder, dass sie dann quasi auf dem Zenit waren von ihrer Kreativität. Eigentlich hat eigentlich alles gut kommen können, der Film war finanziert gewesen, etc. Blöderweise hat irgendjemand, wir wissen nicht wer, das Skript an Mary Whitehouse geschickt gehabt und dem Festival of Light. Sie war eine britische Lehrerin und Kämpferin gegen moralischen Zerfall der Gesellschaft.
Ah, super.
Jetzt kannst du dir ja vorstellen, zu was das nicht geführt hat. Sie hat auch ein eigenes Fernsehen gehabt, Cleanup TV hat es geheissen, wo sie auf die Unsittlichkeit im öffentlichen Rundfunk hat aufmerksam gemacht und die wollte unterbinden. Und hat sich natürlich dann auch gegen die Veröffentlichung von diesem Film gewehrt gehabt, weil sie natürlich auch streng katholisch war oder auch streng gläubig. Und dann hat einer der grössten Kämpfer Filmgeschichte angefangen, würde ich jetzt mal behaupten, der am Schluss sogar zu einer Fernsehdebatte geführt hat, im 79. ihrer Talkshow von BBC4, wo der John Cleese und Michael Palin sie anwesend waren und unter anderem auch der Bischof von Southwark. Und da lassen wir doch schnell rein, wie das tönt hat, wie die Debatte dann so war wegen dem bösen Film, den Monty Python ins Kino bringen.
What you are seeing is not one of the greatest teachers in the world. I mean, granted, lots of people, majority of people, wouldn't accept him as the son of God as I do, but surely most of us would see him as one of the greatest teachers of the world. Now, you wouldn't guy Socrates or make him appear as a clown. And what I think
maybe
this
film... Maybe there are funny things about it.
What?
Maybe there are funny things about Socrates. Why shouldn't we make jokes about
well,
Socrates?
Well, if there are certain aspects of the world, but you would not Socrates.
No, that's not my point.
Socrates
I don't know enough
also
about Socrates.
Was murdered.
Das war das Killer-Argument von John Cleese. Wir haben es vorhin schon gehört, was du gesagt hast, bei Ritter der Kokosnuss, und gefunden hat, ja, warum sollte man nicht irgendwelche Burgen dürfen Witze machen, wo irgendwie Leute abgeschlachtet wurden, früher und hier wieder das Gleiche. Warum sollte man nicht Witze machen über Jesus? Weil das war ja vielleicht auch ein lustiger Typ früher. Oder man sich zumindest darüber darf lustig machen, über so etwas. Und das unterschreibt ja wieder das, was wir vorhin schon diskutiert haben, dass man einfach über alles können Witze machen sollte, auch über Jesus. Aber die Kirche wollte das natürlich dann unterbinden. Zum Glück nicht erfolgreich. Aber ich frage mich dort manchmal schon, warum, weißt du, wenn du so gefestigt bist in deinem Glauben oder etwas? Also, ich meine, Leute machen ja zum Teil auch Witze über Sachen, die ich cool finde und doof finde, aber das tut mir ja näher. Also, weißt du, ich meine, ich kann ja das auch gleich auch hernehmen und finden, ja, komm, sag dir doch nur, es tangiert mich ja nicht gross. Ich meine, warum das Killer sich so gegen den Film hat müssen wehren, das habe ich bis heute nicht ganz begriffen. Weil ich meine, der hat ja sicher jetzt nicht die Leute davon abgehalten, Gott und an Jesus zu glauben.
Ja, das hast du immer wieder gehabt in der Geschichte. Oder? In den 50er Jahren war das der böse Rock'n'Roll. In den 60er Jahren, in den 70er Jahren irgendwelche Filme. Dann sind es Computerspiele geworden, wo die Jugend verderben. Heute ist es der deutsche Web. Es ist ja immer irgendetwas, wie soll ich sagen, manchmal ist so ein Strom an, ein bisschen zum Ablenken, dass man vielleicht selber ein bisschen Fehler gemacht hat in der Erziehung, oder dass man als Kirche vielleicht nicht die Leute zu erreichen, wie in den früheren Jahrzehnten, Jahrhunderten hat man mit Angst und Gewalt können agieren, das kann man heute nicht machen. Also ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber es gibt ja gewisse katholische Kirchenoberhäupter.
Haben wir ja die Woche jetzt wieder gehört, gell, genau, was da so ein bisschen gelaufen ist.
Wo da durchaus so die Mittel hatte. Und ich finde, je weniger Gewalt und je weniger Macht in der Hand ist von so Leuten, desto besser. Macht euch unbedingt bitte über alles und jeden lustig. Ich glaube, das zeichnet auch Demokratie aus. Jemand, wo eben fest im Leben steht und demokratisch Natur ist, muss keine Angst haben vor jemandem an Witz. Das sind meistens Diktatoren oder eben Leute, die diktatorische Anwandlungen haben, die Witz haben verboten, ob das jetzt in der DDR war oder im Dritten Reich oder in früheren Jahren oder bei anderen Gelegenheiten. Eben, das hat man sich nicht einschränken lassen. Witz machen über alles und jeden, bitte.
Ja.
Aber der Witz muss gut sein.
Auf jeden Fall, ja, unbedingt. Also, das ist natürlich bei diesem Film auch der Fall. Und im Endeffekt, hey, es geht um Brian, es geht nicht um Jesus.
Genau.
Und jetzt vielleicht noch für ein bisschen positivere Noten aufzuhören. Ich habe auch schon gehört, dass von jemandem, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, aber irgendjemand hat mir erzählt, sie hätten den Film sogar im Religionsunterricht gehabt. Also nicht in der Schule, sondern in der Kirche selber. Also, wo der Pfaff wirklich nach der Life of Brian gezeigt hat.
Das ist ja wahrscheinlich eine reformierte Kirche.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Katholische.
Gut sein, ja, ja. Ja. Und das Lustige ist ja eigentlich, hat es ja die sträubste Szene gar nicht in den Film geschafft. Kennst du die Geschichte vom Otto? Vom jüdischen Nazi.
Nein.
Wo von Eric Idle gespielt wurde. Der ist dann gleich noch kurz zu sehen. Also, da hat es eine längere Szene gehabt mit dem Otto, der eben ein jüdischer Nazi ist. Den sieht man sogar im Film selber noch. Fun Fact, ich glaube, kurz vor der Kreuzigung taucht er irgendwo noch auf, sagt aber nichts. Ich glaube, dort mit diesen bei diesen Harakiri-Leuten dabei, die ja dann Selbstmord machen. Die judäische Volksfront ist ja das. Der wäre ja die andere, die Volksfront von Judäa, genau. Mhm. Die machen ja alle den Hitlergruß eigentlich im Endeffekt.
Muss der Schluss dann noch mal schauen.
Und das liegt, glaube ich, eben dran, weil es eben mal die Figur von Otto gegeben hat, dem jüdischen Nazi. Darum machen die nämlich dort auch den Hitlergruß.
Was ich auch eine super Figur finde, ist da der eine, der immer die Jokes reißt die ganze Zeit. Weißt du, wo es da zur Kreuzigung geht? Zur Kreuzigung?
Ja, genau.
Nein, ich bin freigesprochen.
Ah, wunderbar, ja.
Ah, nein, ist nur ein Witz. Ja, Witz. Und auch eine schöne Figur finde ich eben der Typ, der quasi die Leute einteilt, der eben bei der Kreuzigung sagt, zur Kreuzigung, jeder links wieder nur. Und er selber sagt, was sind die sterben alle, was für eine Verschwendung von Leben, macht aber trotzdem im System mit, oder? Offensichtlich ist er auch Mitorganisator. Auch eine sehr interessante Figur und auch dort wieder so fein und so intelligent beobachtet von den Jungs von Monty Python.
Ja, aber es ist schön, wenn man sieht, der Film war auch ein riesen Erfolg, obwohl der einen riesen Widerstand gegeben hat. Auch in den USA hat es Demonstrationen gegeben. Man hat es als Monty Snake bezeichnet, was so viel Case hat wie also gleichzustellen mit dem Teufel. Der Cleese und der Palin, die haben sich ja sehr akribisch vorbereitet auf das Gespräch natürlich mit dem Bischof von Southwark. Und mir denkt so, ich weiß nicht, ob dir die Tag schon mal gesehen ist, würde es nicht empfehlen, hast du mal die ganze gesehen?
Nein, nur ja. Den Ausschnitt. In einer ja. Dokumentation haben sie ein paar Ausschnitte gezeigt davon, ja.
Und das Coole war dort, also beziehungsweise cool, das Interessante war, sie beide haben dort wirklich sehr souveräner auftreten, natürlich als die Leute von den Vertretern von Chile. Da war noch einer dabei, ein Typ namens Muckridge, wo man dann herausgefunden hat, der hat früher einen riesen Frauenverschleiß gehabt und war auch Alkoholiker gewesen. Und der Stockwood, also der Bischof von Southwark, der sei auch heimlich homosexuell gewesen und so, oder? Also, weißt du, so typisch, oder? Gegen Führer wieder Wasserpredigen und Weissaufen.
Genau.
So ein bisschen in dem Stil.
Genau.
Der John Cleese, habe ich gehört oder gelesen, hat es ziemlich genossen. Das hat man ihm, glaube ich, auch ein bisschen angemerkt während dieser Talkshow, weil es halt einfach mit Humor können. Ne? Und der Michael Bay, der ist, glaube ich, ziemlich hässig geworden über die ganze Diskussion. Für mich ist das so einer von diesen Filmen, wo man im Leben mindestens einmal muss gesehen haben. Egal, ob man jetzt Filmfan ist oder nicht, der gehört einfach von mir aus gesehen einfach so zum Film, zur Filmweite von jemandem. Du würdest mir da auch nicht widersprechen.
Nein, absolut nicht. Nein, gehört in den Filmkanon rein, würde ich auch sagen. Also, das sind die berühmten Listen, oder? Welche Filme, die man so gesehen hat. Und da ist ganz sicher dabei. Auch dort wahrscheinlich wieder der erste von seinem Genre, oder?
Ja.
Wahrscheinlich der erste lustige Bibelfilm.
Auf jeden Fall, ja. Steiger der Wildstange auch nicht so riesig gewesen.
Genau.
Ja. Nein, das ist wirklich, also, und ich auch Chapeau, für das sie meine Dreharbeiten von Ritter der Kokosnuss ist ja schon extrem, aber du hast gesagt, es war kalt, man hat wenig Geld gehabt, so, und glaube ich, recht umständlich und beschwerlich, dass sie eigentlich nochmal das genau Gleiche gemacht haben, halt einfach in einer heissen Umgebung, aber gleich wieder mit aufwendigen Kostümen und allem und so. Das zeigt halt einfach schon, dass sie wirklich, dass sie so richtige Macher sind, die sie für das gelebt oder sie leben für das. Wenn sie etwas machen, dann machen sie es einfach richtig und ich denke, das spürt man in ihren Filmen. Haben wir noch etwas zu Life of Brian oder wollen wir noch einen weiter?
Wir gehen einen weiter und ja. Da haben sie ja direkt nach dem Ende vom Film haben sie angekündigt, der nächste Film heisst World War III.
Ja, genau.
Das ist auch so der Witz, oder?
Ja.
Und beim ersten, nach dem ersten, haben sie auch gesagt, der zweite würde heissen Jesus Lust for Glory.
Mhm.
Also sie haben sich immer einen Spass daraus gemacht an den Medienkonferenzen. Ich habe immer typisch gefragt, ja, was ist denn ihr nächstes Projekt? Da haben sie irgendein Seich erzählt gehabt. World War III, den Film hätte ich gerne gesehen, der dritte Weltkrieg von Monty Python.
Mhm. Bevor wir aber zu dem kommen, hast du gewusst, wir haben einen gar nicht auf dem Schirm gehabt, der scheinbar auch noch im Kino ist gelaufen. Das ist der hier zwischen The Life of Brian und dem, wo wir jetzt wirklich als nächstes drüber reden, ist noch das da hier gewesen. Monty Python live at the Hollywood Bowl. Das war eine Live-Show, die sie gemacht haben. Warum sie jetzt da alle gelacht haben, ist, weil sie davonlaufen, sie sind alle als Kellner verkleidet,
genau.
Wenn sie vor der Bühne weglaufen, sieht man, dass sie alle ein Blutzviertel haben.
Und der Text, sit on my face,
ja, genau.
And tell me that you love me, oder? Alles klar.
Ja. Das ist, die Live-Show haben sie ins Kino gebracht, und das hatte ich vorher nicht auf dem Schirm gehabt, weil, ja, das, wo ich dann so die Filmografie angeschaut habe, scheint dann plötzlich das drauf, also gesehen habe ich es auch gar nicht, die Live-Show leider. Das nicht kennst du sie?
Ja, auszugsweise, ja.
Also die Szene wahrscheinlich hast du sicher gesehen, oder? Ja.
Die habe ich gesehen. Und der John Cleese, der seinen Bauchladen hat und Albatross verkauft. Im Publikum.
Ah, Albatross! Genau.
Albatross! So als in einer Schwesternuniform, oder? Und eben mit dem Bauchladen und dann läuft er durchs Publikum durch. Und das ist ein riesen Gaudi, oder? In der Rang. Und manchmal filmen sie ja den Rang. Und ich meinte, ich habe im Publikum einen jungen Jerry Seinfeld gesehen. Aber sie, dass der ihm nur sehr ähnlich gesehen hat.
Ja, das kann aber gut sein, dass der dort gehockt ist. Der hat ja selber ja noch Stand-up-Comedy-mässig gemacht, auch eine eigene Fernsehsendung gehabt.
Ja,
wo ja auch ganz viel rühmen.
Ich würde sagen, die beste Comedy-Show ever, ja.
Ja, sogar noch vor
die beste Sitcom.
Flying Circus.
Ja, ist kein Sitcom, Flying Circus. Also gut, ist ja, das Sketch-Show.
Ja, okay. Aber beste Sitcom, das gebe ich dir. Aber beste Comedy-Sendung, da könnte man drüber streiten.
Da gäbe es noch ein, zwei andere Kandidaten durchaus.
Aber eben, die Life at Hollywood Bowl ist natürlich nicht der Film, den wir darüber reden wollten, sondern der, der 1983 ist rausgekommen, der letzte mit dieser Besetzung, die wir jetzt vorhin schon angetönt haben. Monty Python's World War III eben nicht, sondern Monty Python's Meaning of Life. Why are we here? What's life all about? Auch wieder so ein ikonisches Lied, das wir leider natürlich nicht ganz hören können, weil es ist eben der Spotify-Algorithmus wieder reklamiert. Ja, ist wieder so ein bisschen im Stil vom ersten Kinofilm, würde ich sagen. Also eigentlich eine Sketch-Show, aber das mal halt mit alles neuen Sketches, die es, glaube ich, so in Flying Circus nie gegeben hat. Oder ich möchte mich auch nicht daran erinnern, einen von diesen Sketchen mal dort gesehen zu haben.
Nein, definitiv nicht. Das sind, glaube ich, alle neu gemacht gewesen. Und sie haben ja lange gehadert und nicht lange recht gewusst, was sie wollen. Und es ist irgendwie so eine Kompromisslösung gewesen und sie sind alle nicht wahnsinnig zufrieden gewesen nachher mit dem Resultat und auch irgendwie bei gewissen Fans heisst es immer, das ist der schlechteste Film von diesen drei, was ich jetzt überhaupt nicht finde, ist keiner von denen, ist wirklich schlecht. Also, wenn man so an den Film denkt, denkt man zuerst, ja, das ist ja alles nur so eine Sketch-Show, aber wenn man dann die einzelnen Sketch aufzählt und der Sketch ist von dort und da, dann merkt man immer mehr, oh, das ist alles, das sind alles sehr gute Teile vom Film, das ist hochqualitativ und schon allein der wahnsinnige Vorfilm, was es ja gibt, oder,
wo der
Film anfängt.
Wo ich glaube, gleich teurer war oder noch teurer als der Rest vom ganzen Film.
Ich glaube, sie haben müssen aufpassen, dass er das halbe Budget gefressen hat vom ganzen Film, der Vorfilm, bei der Life Insurance oder was das war, oder die Lebensversicherung,
ja, und die all die Herren, die dort irgendwie ausbeutet werden und irgendwelche Anzugsträger, die sie ausbeuten, und die lehnen sich mehr aus, so piratenmässig. Übernehmen die ganze Bude dort und dann reisen sie ja mit dem ganzen Hochhaus irgendwie so durch das Zeug, so wie das Piratenschiff. Also völlig absurd, der Vorfilm eigentlich. Aber schon nur jedes Mal, wenn ich den Film rein tue, ich vergesse es immer wieder, dass die Szene am Anfang kommt, immer so, wenn es anfängt, ah ja genau, der ist ja da noch drin.
Und scheinbar hat der Jerry Gilliam einfach selber mal gemacht, die anderen Monty Python, haben gesagt, ja, der sei einfach bei sich in seinem eigenen Studio gewesen, in einer Halle, und sie haben gar nicht so recht gewusst, was er dort eigentlich macht. Und sich ein bisschen abgekapselt vom Rest von der Truppe.
Ja, und dort muss man sagen, du hast ja vorhin schon gesagt, dass man dort im Ritter der Kokosnuss so Gilliam-Style-mässig sieht, oder der Gilliam-Style drin hat mit dem Schiff. Jetzt mit dem Vorfilm merkst du extrem seine Handschrift, wenn du so vergleichst mit Filmen wie Brazil oder Time Bandits oder so, wo ja auch völlig so ein bisschen in dem Stil näher.
Time Bandits, was für ein grossartiger Film.
Ja, da kommt man aus dem Schwärmen nicht mehr raus, und du hast so gesagt. Viele sagen, es sei der schlechteste von ihnen. Ich würde aber sagen, eigentlich ein würdiger Abschluss. Oder geht schon nur, weil du gefunden hast, es hat so viele erinnerungswürdige Szenen drin, wie zum Beispiel die da hier, unvergesslich.
Well, that's when we take a new baby out of a lady's tummy. Wonderful thing to do nowadays. Ah, I see you have the machine that goes bing!
The machine goes bing!
Nach der Ritter, der nie sagen, die Maschine, die Ping macht. Grossartig.
Du meinst die Ritter des nassen Knie. Sexing, das ist auf Deutsch. Mal. Ja, Maschine mit dem Ping natürlich. Unvergesslich. The Meaning of Life, der Titelsong, der hat es, nachdem sie den Film gesehen haben, bei mir auch in meine Playlist geschafft. Und den höre ich in letzter Zeit regelmässig immer wieder.
Das ist verdammt ein Ohrwurm, gell?
Ja, aber nicht der einzige. Weißt du, wenn man schon von Kindern redet, wo man irgendwie Zweck entfremdet für einen Film. Also hier sind es keine Ritter, sondern sie sind effektiv Kinder von einer katholischen Familie, glaube ich. Und die dürfen natürlich nicht verhüten, und darum hat die Familie ganz viele Kinder. Und die müssen sie dann fortschicken, weil die Familie kein Geld hat. Also, das ist also ein wunderbarer Sketch und artet eben dann in die Musical-Nummer aus mit dem Every Sperm is Sacred. Wunderbare Szene.
Und nebendran hockt doch irgendein so ein Ehepaar, ein oder?
Protestantisches Ehepaar.
Ja. Schau, ihr Katholiken dürfen einfach hier, ich darf jederzeit das Kondom brauchen.
Aber und Frauen nebendran.
Und sagt, ja, willst du doch mal.
Ja.
Das ist grossartig, grossartig. Auch wenn wir schon beim Thema Sex sind, die Szene in der Schule, beim Sexunterricht. Der Lehrer lässt irgendwie die Wandtafeln an, der ist im Bett, da kommt seine Frau rein, zieht sich ab, dann haben die zusammen Sex und Schüler völlig desinteressiert, immer wegschauen und der Lehrer sagt immer, Mann, hey, da, anschauen, jetzt müsst ihr genau schauen, was da passiert, ihr müsst rauskommen nachher, grossartig.
Und das Coole ist, dass sie mischen wirklich junge Leute mit einfach innen, die ja irgendwie auch Mitte 40, auch schon gegen die 50 gehen und so, die einfach auch dort in diesem Schulzimmer hocken als Schüler. Das ist einfach grandios. Und übrigens, die Szene, das ist die, die ich kennt habe, bevor ich den Film überhaupt gesehen habe, weil meine Mutter mir das erzählt hat, glaub's, eben von dieser Szene, wie der Sexualunterricht bei Monty Python, oder? Da hat der Lehrer halt wirklich Sex vor den ganzen Schülern. Und ich habe mir dann wirklich so vorgestellt, was zeigen sie jetzt das wirklich ganz? Aber du siehst ja immer nur so ihren Kopf und etwas vom Oberkörper, aber sonst siehst du natürlich nichts, oder? Aber ja, auch eine wunderbare Szene. Du hast vorhin noch den World War III angesprochen, wo ja in diesem Film, also der Krieg spielt ja hier auch eine Rolle.
Der Erste Weltkrieg, ja.
Ja. Und da kommt meine Lieblingsszene aus diesem Film her. Das wäre die da hier.
Ah, morning, Perkins. What's all the trouble then? Bitten, sir, during the night. Whole leg gone, eh? Yes. How does it feel? Stings a bit. Well, it would, wouldn't it? It's quite a bite you've got there. Yes, a real beauty, isn't it? Any idea how it happened? None whatsoever. Complete mystery to me. Woke up just now. One sock too many. You must have had a hole in your net. Well, we sent for the doctor. Oh, hardly worth it,
is it? Oh, yes, better safe than sorry.
Yes, good Lord, look at this.
By Jove, that's enormous.
Also eben der Soldat, der irgendwo im Lazarettzelt hockt und ein abbissiges Bein hat. Also das tobt Krieg, wie man gehört, zwischen amerikanischen Ureinwohnern wahrscheinlich oder sonst Ureinwohnern und irgendwelchen Soldaten. Und am anderen, der hockt dort im Zelt drin und hat das Bein abbissen. Und man weiss nicht so genau, warum jetzt. Da ist irgendein Tiger rum und dann gehen sie dann auch suchen und dann finden sie irgendwie zwei
Typen im Kostüm.
In einem Tiger-Kostüm. Whatever. Einfach so, wieder so irgendein random Scheiss-Tag. Aber der ganze Film ist voll mit so Sachen. Oder der Kellner, weisst du, dort mit einer Szene, wo der Fett-Siech reinkommt, der ja dann noch verplatzt und so. Yeah. Und dann am Schluss siehst du wieder Kellner, der dann sagt, ja, ich muss euch jetzt etwas ganz Wichtiges zeigen. Und dann läufst du oder folgst dem etliche Kilometer hin, wie er zu Zeug läuft, immer so, ja, kommen Sie. Und dann irgendwann bleibt er so auf einer Wiese stehen, auf einer riesigen Wiese, wo irgendwo so im Hintergrund das Haus steht und dann so, das ist das Haus, wo ich geboren wurde. Und so, ja, okay, gut. Aber auch wieder so die Anti-Climax, wo ich jeden Film irgendwie so ein bisschen hat.
Sehr schön ist auch die Szene im Ersten Weltkrieg, wo durch den einen Geburtstag hat, der Schenker so, ja, anderen Kuchen backen. Ja, Jones, bring mal Gabel und Messer. Und dann wird er rein verschossen, oder? Und dann haben sie so einen riesen Ständerruhe
noch geschenkt. Bring 8 Gabel und 8 Messer. Bring 7 Gabel.
Genau. Auch eine völlig absurde, aber total lustige Szene.
Das ist auch so einer von denen, die immer wieder vergisst, dass das in diesem Film drin ist. So wie das mit dem Tiger eben auch, das vergisst sie auch immer wieder. Und darum finde ich den Film eben super. Ja, der sicher schon mehr als 5-mal gesehen.
Oder sehe ein paar, wo andere zum Nacht einladen und dann sterben sie, weil der Tod kommt.
Ja, genau. Weil
und dann passt,
es war die Fisch.
Pastete oder Fisch passiert, oder der Fisch ist verdorben.
Und dann, jetzt müssen wir mitkommen. Dann, dann gehen sie nach Hause und dann steigen sie in die Geisterautos und die Geisterauto fahren davon.
Ja, fahren dann am Boot hingehen.
Das ist so lustig.
Köstlich. Also ich hoffe, ihr kennt die Filme, wenn ihr uns zulässt, weil
sonst seid ihr jetzt einfach
verloren. Nein, einfach super. Der ganze Film ist einfach, ich finde den also wirklich auch einen würdigen Abschluss. Also dort, wo sie zum einen heimgehen, weil er ja sich als Spender, Organspender angemeldet hat. Und es ist halt jetzt nicht so, dass du nach deinem Tod deine Organ spendest, sondern die kann man sie einfach holen, wenn sie sie brauchen, egal ob du noch lebst oder nicht. Und dann gibt es da ein verdammtes Metzel, wo sie dann irgendwie die Leber oder etwas rausnehmen und so. Und dann auch, irgendwie ist dann so die Frau nebendran und sie ihren Mann gebracht und irgendwie einen aus dem Kühlschrank raus und singt dann ein Liedchen und einfach völlig Habakuk.
Wo irgendwie um die Sterne geht und das System und es jetzt so und so viele Planeten gibt.
Es geht völlig so, um nichts.
Okay. Mhm. Und so die Küche, es spielt in einer Küche, die Küche wird so weggeschoben und dann bist du mitten im Weltall und er hat so einen komischen Anzug an, den Zylinder und den Stock und läuft mit ihr durchs Weltall. Und am Schluss landen sie wieder in der Küche und dann geht wieder zurück in den Kühlschrank.
Ja.
Von der Szene. Und dann sagen sie, also was ist, jetzt können wir ihre Organe auch haben. Kommt sich am Schluss wieder zurück zu dieser Szene. Unglaublich.
Ja, also ehrlich. Also der Film, der strotzt nur so vor guten Ideen, so wie jeder Monty Python-Film. Eben, wir haben schon alles eigentlich jetzt schon gesagt, was man zu diesem Film kann sagen kann. Leider ist es ja nicht mehr weitergegangen mit Monty Python. Graham Chapman ist ja irgendwann darauf gleich mal gestorben. Wie wir vorhin schon gesagt haben, er war lange alkoholsüchtig. Später ist er in die USA gegangen und hat dort mit Drogen angefangen und war auch Kettenraucher gewesen, und das alles hat seine Gesundheit halt nicht so gut da. Mittlerweile sind noch vier, die leben von allen, sechs Python. Der Terry Jones, der ist mehr 2000 und...
Das ist noch nicht so lang.
20 oder so, oder irgendwo dort, und manchmal ist noch nicht so lang her. Und das war auch einer von denen, wo ich so... Manchmal gibt es ja so Todesnachrichten, die irgendwie so ein bisschen malerwertest vorbeigehen, oder? Aber das war jetzt so einer, wo ich wirklich so ein bisschen, irgendwie ist mir die Truppe halt schon recht ans Herz gewachsen und,
Wir müssen uns wahrscheinlich an die Gedanken langsam gewöhnen. Die Herren sind alle schon im vorgeschrittenen Alter, wir wahrscheinlich ich wünsche allen ein langes und glückliches, gesundes Leben, aber, wahrscheinlich werden wir noch den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch ein paar Todesnachrichten bekommen von diesen Herren. Ja. Leider. Mhm. Leider, ja, logisch, leider, leider.
Ja. Aber sie haben ja... Der Kleis ist ja über 80, oder? Genau. Die anderen sind auch dort rum. Also.
Auch kurz vor 80. Aber es hat ja noch die letzte Show gegeben von ihnen. Ich glaube, es war 2019 gewesen, wo sie nochmal live auftreten sind, genau, in London.
Es ist, glaube ich, zum 50-Jahr-Jubiläum war das, glaube ich, die Tour, die sie da gemacht haben.
Genau.
Also, die Tour ist ja, nein, sie sind ja auch zu London gewesen, stimmt. Ja.
Und der John Cleese hat gesagt, er hätte nur mitgemacht, weil er Geld brauche. Wegen seinen diversen Ex-Frauen, die noch Unterhaltszahlungen leisten muss. Und das glaube ich ihm sogar.
Ja, dem glaube ich einfach alles, was er sagt, irgendwie.
Ja, irgendwie schon. Und sehr schön ist bei dieser Live-Show am Schluss, wenn es fertig ist, kommt so eine Tafel, «I'm now piss off», zum Publikum gerichtet. Auch das, im hohen Alter, haben sie ihren Humor nicht verloren.
Ja, der John Cleese, der tritt ja sogar noch live auf. Der ist, glaube ich, sogar noch in der Schweiz gewesen.
Hast du mal in Basel gewesen sogar?
Hallo? Ah, aber schau jetzt, da bin ich aber noch nicht hier in der Stadt gewesen. Übrigens, weißt du eigentlich, was ich alles auf mich nehme? Dass wir zusammen einen Podcast aufnehmen können. Das letzte Mal bin ich dich besuchen zu Basel. Jetzt bin ich sogar auf Basel gezügelt
extra. Zum Podcasten. Unglaublich. Unglaublich, aber wahr.
Aber es lohnt sich auch, weil es ist wunderbar, mit dir über Monty Python zu reden. Und wir haben vorhin schon so ein bisschen über die anderen Filme geredet. Mit Python-Beteiligung. Da könnte man noch ein paar rauspicken. Wir haben über Time Bandits haben wir schon geredet gehabt, wo ja der Terry Gilliam Regie geführt hat. Nein, der Jabberwocky gibt es noch, der ist 1977 rausgekommen, wo Michael Palin noch mitgespielt hat. Dann bei Labyrinth hat es, glaube ich, auch Python-Beteiligung gehabt. Brazil war von Terry Gilliam gewesen, und ein sehr empfehlenswerter Film. A Fish Called Wanda.
Da will ich sagen, hoffentlich vergiss ich es nicht. Ja.
Nein, das ist einer von meinen Lieblingsfilmen, den werde ich sicher nicht vergessen.
Fierce Creatures ist auch noch gewesen, oder?
Genau.
Der Zoe, ohne Zoodier.
Ja, knapp 10 Jahre später erschienen. Habe ich mal gesehen, aber man kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so daran erinnern, weil der, glaube ich, nicht ganz
so... Hast du nicht so erfolgreich gesehen?
Mit den gleichen Leuten, aber die bei Fish Called Wanda schon mitgespielt haben. Natürlich dort auch noch bei Jamie Lee Curtis und der grandiose Kevin Klein. Ja, Jamie Lee Curtis, mittlerweile auch in einem gestandenen Alter. Das ist so, die Legende, die werden alle alt.
Nur wir bleiben jung und frisch.
Ja, genau, so ist das. Ja. Jetzt haben wir noch und ewig schleichende Erben mit Mary Geidel und John Cleese. Hast du den auch mal gesehen? Das ist, glaube ich, auch so einer, der so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird und, glaube auch nicht so gut ankommt bei vielen. Von
langer Zeit. Nonnen auf der Flucht hat es auch noch gegeben, mit Mary Geidel.
Genau,
oder?
Und dem Robbie Coltrane. Ja. Mittlerweile auch schon da, Kopfdeli, hey. Ja, Shrek hat der John Cleese und der Eric Idle auftreten gehabt. Der John Cleese hat den Vater gespielt von Fiona im zweiten und dritten Teil, glaube ich. Und Eric Idle hat der Merlin gespielt, glaube ich, so im dritten. Erik der Wikinger, muss man
natürlich auch erwähnen. Oh, großartiger Film, ja.
Das ist sogar der Terry Jones, der Regie geführt hat, der auch mitgespielt hat in diesem Film.
Ich habe ja lange Zeit gemeint, früher, dass ich auch ein Monty Python-Film, weil so viele Pythons dort mitgemacht haben. Also viel.
Ja, er und der Cleese, glaube ich, einfach, ja. John Cleese spielt sozusagen den Bösewicht. Mhm. Der Terry Jones spielt irgendwie der Anführer von Atlantis West. Ist ja,
genau,
ist
Atlantis, aber es ist ein bisschen der Python-Humor schon da drin.
Das merkst du halt schon.
Wenn sie doch singen, ja. Wir sinken nicht, ja, ja. Wir sinken nicht. Und die ganze Insel ist am Absaufen. Ja. Grossartig.
Ja, da spürt man es halt aus. Du merkst schon, dass eben der Terry Jones dort viel grossen Teil dazu beitreten hat bei diesem Film. Ja, ich glaube, es neben der Regie hat er das Drehbuch geschrieben gehabt. Ja, gibt es für dich einen Lieblings-Python? Also einer von diesen sechs, die wir jetzt hier aufgezählt haben: Graham Chapman, Terry Jones, Terry Gilliam, John Cleese, Eric Idle, Michael Palin. Könntest du einen vorheben, der so ein bisschen als dein Liebling zählt?
Ich habe mir mal überlegt, wenn ich jemanden auswählen könnte, wo ich möchte, dass es mein Grossvater ist, dann wäre das der Michael Palin. Ich finde, das ist so ein sympathischer, so ein wahrscheinlich auch gemütlicher Typ. Der hat später auch noch Reisesendungen gemacht.
Das ist ja grandios.
Ja, und er ist einfach ein humorvoller älterer Herr. Ich folge ihm auch bei den sozialen Medien. John Cleese ist ein bisschen eine umstrittene Persönlichkeit, ja, bei Social Media.
Ja, dünkt es mir so ein bisschen. Beim Palin habe ich auch das Gefühl, der ist so ein bisschen am Boden geblieben.
Genau. Er
ist wirklich so ein sympathischer Typ.
So ein netter Grossvater. Also so, ja, das wäre wirklich, also meine Grossväter leben leider nicht mehr, aber das wäre so ein Ersatzgrossvater, den ich jetzt noch toll fände. Plus, er hat noch einen grossartigen Sinn für Humor und er hat auch immer wahnsinnig tolle Figuren gespielt bei den Pythons. Also, das ist ein bisschen mein Favorit, mein Heimlicher.
Okay.
Von der musikalischen Seite her natürlich ganz klar der Eric Idle. Kennst du das Lied von ihm, Fuck Christmas? Das muss man mal hören.
Ja.
Es gibt ein Lied, das Fuck Christmas heisst. Das Weihnachtslied, das er im Prinzip die ganze Zeit singt, wie sehr er Weihnachten hasst.
Okay, weißt du was? Wir haben ja so eine Playlist hier bei den Filmsündern. Der Filmsünder OST, Original Motion Picture Soundtrack. Müsst ihr unter Filmsünder OST suchen, dort tun wir euch das Lied da drin.
Wait a minute, hear this.
And we're back.
Ja, bei mir weiss auch, ist es ähnlich. Vor Sympathie her ganz klar Michael Palin. Musikalisch und auch so. Irgendwie auch von Art her, der Eric Idle, irgendwie ist mir halt auch immer so. Der John Cleese, der hat bei mir halt auch mit der Zeit halt ein bisschen verloren, weil man so ein bisschen, ja, ist, glaube ich, schon nicht der einfachste Mensch, so wie ich es einschätze. Also, ja, das wäre jetzt einer, den ich so aus der Distanz raus immer noch sehr feiere, aber das ist einer, den ich, glaube ich, nicht möchte begegnen, weil ich Schiss hätte, dass ich ihn dann nicht mehr cool fände. So,
genau.
Ein bisschen in diesem Stil. Ja, und eben von schauspielerischer Qualität her natürlich der Graham Chapman, der hat wirklich einen auf dem Kasten gehabt. Und der Terry Jones, das ist immer so ein bisschen der, den man vergisst, denke ich mir.
Ja.
Aber das ist auch so ein bisschen ein heimlicher Favorit. So ein bisschen der, den man irgendwie noch extra muss erwähnen, finde irgendwie. Ach komm, es ist auch cool. Terry Gilliam als Figur an sich so, das war ein guter Regisseur gewesen, mal auf jeden Fall. Aber ja, die anderen fünf, die braucht es einfach irgendwie zusammen und die funktionieren zusammen so gut. Und es ist schwierig, da Favorit vorzuholen. Ja.
Aber eben, und Connie Booth hat sich auch noch gerne gehabt.
Genau, ja. Die
muss auch noch kurz erwähnen.
Nebst der Carol Cleveland,
genau.
Die am meisten in den Sketch und auch in den Film auftaucht.
Und die ist, glaube ich, eine von den Ex-Frauen vom
John Cleese. Die möchte ich auch nicht unbedingt treffen, weil die auch viel grusige Geschichten zu erzählen hat über den John Cleese. Ja, und jetzt natürlich die Frage aller Fragen, lieber Marc. Wie tun wir die Filme ranken? Also, in welche Reihenfolge würdest du machen? Ich fasse es schon an, da kannst du noch schnell überlegen. Wir haben jetzt vier Filme gehabt. Der Hollywood, Life at Hollywood Bowl, lassen wir jetzt mal aussen vor. Ich würde jetzt, also eben, wie gesagt, da gibt es jetzt nichts zwischen gut und schlecht, die sind alle gut. Sagen wir jetzt einfach bei mir ein bisschen weniger hoch im Kurs als die anderen, aber von mir aus gesehen ist keiner von diesen Filmen hat weniger als 8 von 10 Punkten verdient. Also auf dem vierten Platz haben wir Wunderbare Welt der Schwerkraft, auf dem dritten Platz Holy Grail, auf dem zweiten Meaning of Life und auf dem ersten Life of Brian. Und das Lustige ist, dass die Liste sich jetzt bei dem Schauen komplett geändert hat. Weil bei mir ist normalerweise, oder früher auch, Holy Grail auf dem ersten Platz gewesen. Dann wäre auch ein Brian gekommen und Meaning of Life auf dem dritten. Bei Schwerkraft kann ich es nicht sagen, weil ich jetzt das erste Mal gesehen habe. Aber jetzt ist es eigentlich die komplett umgekehrte Reihenfolge geworden. Und ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich, wenn ich die Filme, ich sage jetzt mal 5 Jahre wieder schaue, wird die Liste wieder genau oder völlig anders aussehen.
Also, was ist Platz 4?
Ja.
Die wunderbare Welt der Schwerkraft.
Bing!
Bing! Platz 3 war bei mir der Sinn des Lebens. Platz 2 war bei mir
bei diesen zwei ist es schwierig.
Es wird schwierig. Also Holy Grail ist auf Platz 1 auf jeden Fall.
Okay. Bei
dann geht es 2 an Life of Brian.
Interessant, ja.
Ja. Das ist einfach der erste Anführungsschlusszeichen, vollwertige Monty Python-Film. Da haben sie wirklich mit wenig Geld viel rausgeholt. Ich muss es einfach nochmal sagen. Wenig Geld macht manchmal den besseren Film. Beim zweiten haben sie schon ein grösseres Budget gehabt. Das merkt man auch ein bisschen. Beim dritten haben sie wahrscheinlich am meisten Klütter gehabt. Das merkst du einfach. Mhm. Ich sage eben, wir reden hier von Mini Unterschied.
Ja, also, klar, ja, eben.
Also, das sind alle grossartig, die Filme, empfehlenswert. Aber Holy Grail hat mir einfach so einen ganz speziellen Platz in meinem kleinen Herzen drin. Ist einfach so ein bisschen der anarchischste von allen. Und da haben sie einfach auch der Gesellschaft am besten irgendwie ein bisschen aufs Maul geschaut, ein bisschen.
Das ist witzig, das ist genau das, was ich jetzt bei Life of Brian würde sagen, wo bei mir ja auf Platz 1 ist. Wo eben lustig ist, weil Holy Grail bei mir ja auch lange auf Platz 1 war. Und jetzt beim jetzigen wieder schauen, ist es der gewesen, wo mich, Langweile ist das falsche Wort, aber so ein bisschen, sagen wir, wo ich am wenigsten, oder mich am wenigsten wieder gepackt hat, im Gegensatz zu den anderen. Darum ist jetzt der bei mir ein bisschen weiter unter. Und Life of Brian, lustigerweise, ist bei mir bei jedem Schauen einfach weiter vorgekommen. Der ist extrem gewachsen, weil ich ihn das erste Mal gesehen habe, gar nicht so wahnsinnig gut gefunden. Also mal immer noch gut, logischerweise, aber im Vergleich zu den anderen. Und jetzt mittlerweile halt auch durch die ganze Geschichte hinten dran und so, halt jetzt mittlerweile auf Platz 1. Aber eben, wie gesagt, ich meine, schlussendlich sind sie alle super, die Filme, wunderbar, dass sie das Niveau behalten konnten, auf dem höheren Niveau, und auch gewusst haben, wenn hören.
Ja.
Ist natürlich der auch ein bisschen geschuldet gewesen, dass halt der Graham Chapman irgendwann halt gestorben ist in den 80er Jahren.
Da haben sie lange nicht mehr wollen weitermachen. Und irgendwie war es in den 90er gewesen, haben sie mal einen Auftritt gehabt, bei irgendeinem Humorfestival. Und das war, glaube ich, so der erste wieder gemeinsame Auftritt gewesen, so vor Fernsehkameras in der Öffentlichkeit. Und da haben sie auch quasi wie so ein Minisketch aufgeführt. Sie haben den Graham Chapman dabei gehabt als Urne.
Ah.
Und immer, wenn du etwas sagen wolltest, hast du bei der Urne, hat es an der Urne geklopft irgendwie. Und dann kommen sie am Anfang rein mit der Urne und dann fallen sie die Urne aus Versehen raus. Und yes, es geht die ganze Asche über den Boden verstreut. Und dann kommen sie mit so Handstaubsauger und stauben und wieder, saugen wieder rein und so. Also schon am Anfang, wo sie reinkommen, machen sie, ja, so ein Mini-Sketch. Und eben der Graham Chapman ist dann in der Urne quasi. Dabei und sie haben sogar noch ein Foto von ihm hinter der Urne geklebt, dass man weiss, dass es er ist irgendwie. Unglaublich. Finden wir sicher auch noch auf YouTube noch. Es ist ein grossartiger Auftritt.
Und ich glaube, John Cleese hat ja glaub, sogar Todesrede gehalten, Gedenkrede für Graham Chapman. Und man kann sich auch dort vorstellen, dass das natürlich mit der ironischen und zynischen Seite hier auch nicht, dass er dort auch nicht geizt hat mit denen. Also,
habe ich auch mal gesehen. Da hat er irgendwie zuerst gesagt, hey, la la la, Angst da oben. So. Und er einfach plötzlich hört auf und sagt, rubbish! Ja. Er ist rücksichtslos. Der fährt völlig hin. Roasten im Prinzip, oder? Wahrscheinlich haben sie auch ein Roast erfunden, wahrscheinlich, bei Monty Python, kann man vorstellen. Also so die gängige Humor, wie sagt man? Technik.
Disserei.
Disserei, die fangen heute vor allem in den USA populär ist.
Ja, da gibt es eine ganze Sendung, The Roast of, weiss wo dann irgendwie jemand einfach dort hockt und andere machen einfach fertig.
Genau, machen einfach eine Stunde lang zur Sau.
Ja, genau.
Und am Schluss der Pferd dann selber auf die Bühne, dürfen alle anderen zur Sau machen, die vorher ihn zur Sau gemacht haben.
Ja, apropos, aber, eben beeinflusst. Also wir haben das zum Beispiel, wo gut kann sein, dass das auch eigentlich eine Ausgeburt ist vom Pythonesken Humor. Wir haben der Spam, der ja aus einem Sketch raus von Monty Python entstanden ist, wo ja jetzt alle kennen, oder, mit all den Spam-Mails, die wir bekommen. Das ist irgendwie so Dosenfutter etwas
gewesen. Ja, gell? Genau. So Dosenfleisch ist das.
Genau, ja.
Und die heisst Spam und eben im Sketch tut es ja in dieser Kantine, wo irgendwie Wikinger in dieser Kantine hocken, fragt mich, ob dort Wikinger sitzen unter anderem. Und dann ein Seebar, der etwas essen will. Und alles, was sie bestellen, ist immer mit Spam. Ja, wir haben Spam, Spam, Spam mit Spam und Spam. Ja, kein genau was anderes. Ah ja, wir hatten sonst auch irgendwas. Eine Schnitzel, Pomfrit mit Salat und Spam, Spam, Spam. Also das ist ja Spam. Und das ist wahrscheinlich dann ein bisschen so, eben die Massenmails, die verschickt worden sind, ein bisschen wie Spam, oder? Wie dann Sketch. Darum heisst das Spam-Mail. Und es gibt einen Programmierspruch, die heisst Python. Und die ist auch von einem Monty Python Fan nehme ich jetzt mal an, entwickelt worden, weil es bezieht sich tatsächlich auf Monty Python, der Name von dieser Programmierspruche. Mhm. Also ein bisschen die Nerds lieben, glaube ich, Monty Pythons.
Ja, also zu Recht natürlich.
Zu Recht,
ja.
Absolut.
Der britische Humor ist ja prägt, denke ich mir. Also ich würde jetzt sagen, der Rowan Atkinson, das ist sicher auch ein ganz grosser Monty Python-Fan, würde ich jetzt mal behaupten. Er, Little Britain und
alle britischen auf jeden Fall.
Comedy-Serien, die es gegeben hat.
Die haben ein bisschen auch das Ding übernommen, das Konzept vom einfach über alles und jeden Witz machen. Die kennen nichts und auch die Sketch von denen könntest du heute nicht mehr am Fernsehen bringen und heute nicht mehr neu machen. Da gibt es ein paar Sachen, die heute nicht mehr gehen.
Mm-hmm.
Bei Little Britain, ja.
Das ist ja interessant, schon nur, wenn der allgemein mal in 2000er schaust, was dann noch alles gemacht worden ist, aber jetzt gibt es so Fernsehserien, Filme und so, wo du heute schon nicht mehr könntest, 20 Jahre später, ist es schon eindrücklich, wie sich die Zeit gewandelt hat in dieser kurzen Zeit.
Und ich denke auch, der Ricky Gervais, seine Art von Humor, wenn man allein seine Moderation auf YouTube anschaut, was ist das gewesen? Nicht Grammys, was ist das gewesen? Golden Globes.
Golden Globes hat er moderiert, ja ein paar Jahre hintereinander.
Und alle fertig gemacht hat, das ganze Publikum getisst hat, hat mich stark eben an John Gleason seine Beerdigungsrede erinnert. Also das sind sicher alles so ein bisschen da, wie sagt man, Grosskinder mittlerweile wahrscheinlich von den Monty Pythons. Und sicher auch bei den Simpsons haben sie einen grossen Einfluss gehabt auf Art und Weise mit dem Humor. Es gibt auch so manchmal so Anspielungen. Ich meinte auch im einen Opener von den Simpsons, sie haben immer den Couch-Gag im Opener. Ich meinte, da kam auch mal der Fuß von den Pythons, wo sie einfach verdrammt. Ja, genau.
Das ist mir auch noch so ein Bild, das ich noch habe. Ja.
Schau, jetzt konnte ich meine Simpsons unterbringen.
Ja, ich hatte James Bond-Team, du hast deine Simpsons-Team gehabt. Wobei es gäbe ja noch eine andere James Bond-Analogie, weil der John Cleese hat ja mal die Q gespielt gehabt.
Stimmt.
Aber ja, gehen wir nicht mehr auf James Bond, sondern das Monty Python Thema noch ein bisschen setzen. Es hat mir extrem Spass gemacht, mit dir über das zu reden.
Mir auch.
Ist jetzt fast schneller durchgegangen, als ich gedacht hätte. Aber ich finde, wir haben alles angesprochen, was man muss ansprechen. Und hoffentlich haben wir euch jetzt auch heiß gemacht, die Filme wieder mal zu schauen.
Ihr könnt die DVD beim Boden auslehnen.
Genau, ja, meldet mich bei mir, ich wohne an. Nein, sage ich natürlich nicht. Nein, also eben unbedingt wieder mal schauen, falls ihr das nicht eh schon gemacht habt, die Vorbereitung auf den Podcast. Marc, ich kann auch schon versprechen, das war sicher nicht das letzte Mal gewesen. Das sage ich jedes Mal, wenn wir aufhören, dass es nicht das letzte Mal war. Du hast mir schon eine Idee gepitcht wieder.
Ah, das hast du schon wieder vergessen zwar, mittlerweile.
Ja, genau. Coming-of-Age-Film aus den 80er Jahren.
Herrlich.
Wo wir mal gefunden haben, das wäre doch auch mal ein Thema, das man könnte aufgreifen.
Absolut. Da habe ich schon ein paar Ideen, was man da könnte, bringen. Und ein grosser Favorit natürlich.
Ja, klar, ja.
So, soll ich es schon sagen?
Ja, komm, wir können ja schon etwas sagen.
Teasern. Ja. Also, Ferris macht blau ist klar, natürlich absolute Ikonen, oder?
Ja. Absolut. Ja, der wäre definitiv der Tenue, so viel.
Aber auch der Breakfast Club natürlich und andere.
Ja, eben, da gibt es sicher auch viel drüber zu reden. Wir haben uns gesagt, wir müssen uns ein bisschen einschränken, dass wir auch einfach eine Liste mit den 10 besten machen oder so. Was auch schon nicht einfach ist, wenn man sieht, wie viele von diesen Filmen in den 80 Jahren entstanden sind. Aber ich freue mich auf jeden Fall und ich hoffe, es geht nicht wieder über ein Jahr, bis wir das schaffen hier. Aber jetzt wohnen wir ja beide in der gleichen Stadt, von dem her sind ja die Wege nicht mehr so weit. Darum würde ich sagen, hat es sich gelohnt, auf Basel zu zügeln, hat jetzt heute wieder mal gezeigt. Merci vielmals, lieber Marc.
Danke, lieber Bodo.
Natürlich noch Werbung für die Podcast, die du hast mit dem Simon Dick zusammen, der Watchmen-Podcast. Der ist vor kurzem, glaube ich, wieder eine Folge rausgekommen.
Genau, Folge 59 mittlerweile.
Eben schon.
Ja, und da haben wir es unter anderem. Ist ein bisschen, eins von meinen Lieblingsthemen sind Workplace-Comedies. Also
so die, Office,
zum Beispiel. Genau.
Stromberg.
Ja. Und das ist auch in dieser Episode wieder ein Thema, weil ich finde immer wieder eine neue Workplace-Comedy, die ich schauen kann. Bin jetzt auch gerade wieder einer dran, wo ich den hoffentlich in der nächsten Ausgabe kann präsentieren.
Sehr gut. Lasst unbedingt rein. Auch den Podcast verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und jetzt müssen wir natürlich hören, wenn wir schon vom Sinn des Lebens oder Meaning of Life haben geredet, müssen wir doch den Podcast auch mit der grossen Frage abschließen. Was ist denn der Sinn vom Leben?
Well, it's nothing very special. Try and be nice to people, avoid eating fat, read a good book every now and then, get some walking in, and try and live together in peace and harmony with people of all creeds and nations. And finally, here are some completely gratuitous pictures of penises to annoy the censors and to hopefully spark some sort of controversy, which it seems the only way these days to get the jaded, video-sated public off their fucking asses and back in the sodding cinema. Family entertainment? Bollocks. What they want is filth. People doing things to each other with chainsaws during Tupperware parties. Babysitters being stabbed with knitting needles by gay presidential candidates. Vigilante groups strangling chickens. Armed bands of theatre critics exterminating mutant goats. Where's the fun in pictures? Oh, well, there we are. Here's the theme music. Good night.
Okay, that's a wrap.